Spaghetti mit Ketchup und Käse. Mit Pax, wo Vorsorge zu Hause ist, seit 150 Jahren. Ganz herzlich willkommen, Bastian Kaltenbacher, a.k.a. Bastian Baker.
Das ist mal ein Einstieg.
Ja. Und das war erst der Anfang.
Krass.
Fucking nice to see you, man.
Ja, wie geht's dir?
Ja, gut.
Lange
wieder
nicht mehr
gut. Lange nicht mehr
gesehen. Ja, aber du musst mir ein bisschen erzählen. Du hast gesagt, nicht so gut die letzte Zeit.
Ja, nein, also jetzt wieder gut. Aber ich hatte so meine Midlife-Crisis, weißt du.
Okay, 40, ja.
40, dort geht's los.
Ja, ich freue mich nicht.
Hast du das Gefühl, es könnte dich verwünschen, oder was?
Ich glaube nicht.
Aber ich habe vorher gesehen, wie du zum Auto ausgestiegen bist.
Ja. Ich weiß was.
So ist es bei mir losgegangen.
Nein, ich sage es dir ehrlich, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Hexenschuss bekommen. Das heisst so, oder?
There you go.
Und es ist so ein Scheiß.
Ich habe es operiert.
Wirklich? Ja. Weil es immer geblieben ist, oder wie?
Ja, ich habe es einfach nicht mehr weggebracht. Und die Hernie ist so krass geworden, dass ich notfallmässig operieren musste.
Wow.
And that was the beginning
nach
of the
end. Nach wie vielen Jahren?
Ja, nicht nach vielen Jahren. Es ist relativ, weißt du, ich bin ja nach den Medien bin ich so ein bisschen in die Gastroindustrie gewechselt.
Yeah.
Mit so einem Gondelifondi-Restaurant, yeah, wo wir Gondeln rumgeschleppt und weiss ich was. Und ich habe einfach nicht auf mich geschaut und nicht auf den Rücken gelassen. Und dann irgendwann einmal konnte ich mich nicht mehr können bewegen. Die schlimmsten Schmerzen von meinem Leben.
Also ich muss doch noch
musst einfach aufpassen.
Schauen. Yeah.
That's all I'm saying. Aber ja, irgendwie. Wir sehen uns nicht oft, mhm, aber wenn wir uns sehen, wir haben schon einige Sachen zusammen erlebt.
Mhm.
Ich sehe es auch dir schmunzeln.
Ja, aber so ist es. Und es ist auch, ich meine, bei solchen Leuten, weißt du, ich meine, du hast dich gern und du siehst dich ab und zu. Wenn du dich siehst, ist alles, was wir uns aus letzten Sonntag gesehen haben für Zürich Brunch.
Weißt du, das stimmt. Und wir haben schon Reisen miteinander unternommen.
Mhm.
Zwar unfreiwillig,
aber. Unfreiwillig, aber es war nachher gut gewesen.
Ja, und ich fahre deine Harley, wo du mal besitzt hast.
Du hast sie gekauft, gell?
Ich habe sie gekauft.
Yes, ich habe das mitbekommen. Ich habe das mitbekommen.
Schöne Maschine.
Ja, schön. Ja, ja.
Ja, wir haben viele Gemeinsamkeiten.
Mhm.
Ja, es hört nicht bei den TÜV auf. Es fängt vielleicht bei den Frauen an. Ich weiß es nicht. Das ist also ein bisschen etwas, was
wir von dir. Ja, müssen wir unbedingt während dem Podcast herausfinden.
Ja, mal schauen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich war nicht sicher, ob du dich getraust, da hinzukommen. Hast du etwas mal gehört vom Podcast oder hast du mal gehört?
Ja, und zwar sehr, sehr lustig. Es war vor kurzem gewesen, und ja, Timing war perfekt. Ich war mit dem Noah Vera Gut von Pegasus. Mhm. Wir hängen schon viel zusammen. Und er hat mir gesagt: Du, hast du gesehen, dass Jons Podcast hat? Mhm. Du musst unbedingt schauen, der Staffel mit der Episode mit Loco Escrito. Der ist krass, da musst du schauen, der macht es gut und so.
Geil.
Und ich glaube, etwa 12 Stunden später hast du mir geschrieben, ob ich würde gerne kommen. Und ich habe gesagt, hey, look, mit dir ein kleines Gespräch zu machen, wäre sicher nicht eine schlechte
Witzig,
Idee.
Weil ich habe Noah auch schon eingeladen, eigentlich ganz, er ist einer der ersten Gäste, die ich eingeladen habe. Ich wollte eine kleine Therapy-Session machen mit ihm und dem Gebo und so.
Ja, ja.
Oder die Band zusammenbringen. Und,
es hat nicht geklappt, sie sind trotzdem.
Ja, sie sind trotzdem.
Ja, ja. Aber schön, dass es probiert.
Nein, aber was interessant gewesen wäre, wäre so ein bisschen die ganzen Prozesse zu erfahren, wie das gelaufen ist. Und der Noah ist für mich einfach einer der talentiertesten Musiker in der Schweiz.
Für mich
ein
auch.
Ein riesen Songwriter.
Für mich auch.
Muss ich dich übrigens auch dazu tun.
Danke.
Auch der Loco, weißt du, all die on top sind in der Schweiz, die haben absolut ihre Berechtigung. Ein Blick, Kings Elliot, Sina, egal, name them.
Ja.
Aber du,
und sie sind gekommen aufs Podcast?
Die habe ich, also Kings Elliot ist gekommen, der Loco ist gekommen, der Noah, der wird noch kommen.
Okay, gut.
Aber ich habe ihm jetzt auch noch mal geschrieben und er ist, glaube ich, recht busy.
Ja, ja, der hat eine super gute Idee. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, er macht eine Solo-Akustik-Tour.
Ja, natürlich. Sensationell. Und ich habe gestern, glaube ich, ein Video gesehen auf Instagram, wo er Blackbird von den Beatles covered.
Mega gut. Ich meine, wenn er Beatles spielt oder irgendetwas auf Portugiesisch, wo jetzt auch sehr wichtig ist für ihn und für
und
mich
für dich
natürlich. Das ist noch etwas, was wir gemeinsam haben mit ihm.
Ja, ja.
Das macht Spass. Er ist eigentlich, ich könnte einfach stundenlang da hocken und ihm zuhören.
Wieso
einfach
hängen die denn so miteinander im Moment?
Hey, also wir haben eine mega gemeinsame Geschichte, gell? Wir haben den Durchbruch gleichzeitig gehabt.
Ja.
Wir haben krasse Geschichten seit 16 Jahren. Ich war Vorband für Pegasus in Letage in Bio im 2011 vor etwa 50 Leuten. Und da haben wir schon das Gefühl gehabt, wir sagen Rockstars. Gell?
Ja, natürlich. Sind wir
Und nachher sind wir immer wieder, sie sind Vorband für mich, ich bin Vorband für denen, wo wir ein bisschen unterwegs waren. Ja. Nachher haben wir das Projekt mit dem Stress zusammengekommen, 2012, Neues Room, wo uns auch noch näher gebracht hat.
I will die.
Ja, der ist einer von den grössten Schweizer Hits geworden, natürlich, der Song vom Noah mit Stress. Und nachher ist einfach, über die Jahre haben wir es einfach immer sehr gut verstanden. Mhm. Und hey, keine Ahnung.
Wer sind für dich die grössten Schweizer Talente in der Musik?
Also Noah gehört definitiv dazu. Jetzt nur musikalisch, oder wie?
Ja, oder auch stimmlich, Songwriting, das ganze Package vielleicht.
Hey, also ich habe jetzt seit ein paar Jahren, ich arbeite mit den Leuten, die ich am meisten talentiert finde. Ich würde jetzt natürlich sagen Soleroy. Das ist Nachwuchs, up and coming. Aber
hast du unter deine Fittiche genommen? Oder?
Ja, nein, eben. Aber das ist zum Beispiel ein perfektes Beispiel. Ich habe ihn mit 18 entdeckt. Er war 18 und ich habe drei Sekunden gehört, wie er singt. Und das ist für mich klar, okay, das ist der next big thing in Switzerland.
Ja.
Und jetzt sind wir mit seinen Songs sind wir letztes Jahr Nummer 1 in der Airplay
Charts. Und das machst du zu einem Business Case, oder? Den hast du dann bei dir unter Vertrag und so.
Ja, ja, genau. Ja, ja.
Macht
ja, und eigentlich nur noch, weil es ist eine typische Musik-Business-Geschichte, gell? Mhm. Wir sind bei allen gegangen, bei allen Türen geklopft, wir haben nur «Nein, nein, nein, interessiert uns nicht».
Labels, Sony, ja, Universal.
Ja, wie viele Followers hat er? Nein, das ist nicht genug, lalala.
Genau.
Dann habe ich einfach gedacht, hey, ich glaube an dir, wir machen es. Und dann habe ich angefangen zu investieren, Label, Management, alles angefangen zu machen und dann haben wir alle gezeigt, wie man das macht.
Das ganze Business, also die ganze Business-Aspekt-Seite, die macht ihr jetzt sozusagen bei dir zu Hause im Büro.
Ja,
und auch Bastian Baker ist ein Produkt und ein Projekt, das du jetzt selber managest.
Genau, seit 7 Jahren mache ich alles selber. Ja. Und es ist wirklich ein Aspekt, den ich immer gerne hatte vom Musikbusiness. Und es ist mir noch nie so gut gegangen, also business-wise, seit ich das allein mache. Ich meine, es ist natürlich meine Priorität und ich arbeite jeden Tag so schön und so gut und so hart wie möglich, dass dieses Projekt für die längere Zeit kann leben natürlich.
Es ist ja unfassbar, was du alles für Talent hast. Du könntest, oder bist ja Eishockey-Profi gewesen.
Ja, also an der Grenze.
Doorstep.
Ja, fast.
Ja, also wenn du jetzt mehr Zeit hättest investieren können. Und ich weiss noch, wo wir zusammen unterwegs waren, das ist jetzt auch 5-6 Jahre her, zusammen
durch die Schweiz gefahren sind.
Ja, während Covid, so einigermaßen sind wir mit Harley Davidson durch die Schweiz gereist, die Grand Tour of Switzerland.
Das war wirklich geil.
Das war eine geile Zeit. Ja. Über die reden wir natürlich noch. Aber dort hatte ich das Gefühl, so, ja, dort bist du vielleicht so in so einer Life-Crisis, ist jetzt vielleicht falsch, aber bist so zugepflastert mit dem grossen Bart, mit den Sonnenbrillen und so. Ist eine Transit-Phase in deinem Leben?
Mega. Also es ist auch eine Dunkelzeit gewesen, muss ich sagen.
Ja.
Weil, zuerst mal, Covid ist gekommen. Für uns alle ist es ein Moment, wo wir wahrscheinlich zuerst mal haben müssen bremsen, haben müssen Zeit nehmen, um zu schauen, wo wir im Leben stehen und so weiter. Und es ist auch unklar gewesen, wie lange es dauert wird und so weiter und so weiter. Und das ist, also meine Transitionsphase hat ein bisschen vorher angefangen, dank Shania Twain. Ich bin mit ihr jetzt 2018 auf Tour gewesen und wir haben mega viel diskutiert über mein Businessmodell, über wie ich Sachen mache und so weiter, was ich erreichen will und so. Und sie hat mir wirklich gepusht und gesagt, wenn du das für immer willst machen, musst du dich wieder neu organisieren, wie du es jetzt machst. Das ist nicht gesund und das wird nicht lange für immer.
Wieso? Was war der Part, was sie kritisiert hat?
Look, ich hatte das geilste Team gehabt, gell? Und ich habe mit denen 10 Jahre lang gearbeitet und es sind wirklich Leute, die mich mit dem Erfolg geholfen haben. Sie haben mir geholfen, alles aufzubauen und so. Aber ich habe einfach viel zu viel Geld rausgegeben. Ich meine, ich war wahrscheinlich der einzige Künstler in der Schweiz, der einen Manager für sich selber hatte, wo ich 100% gezahlt habe, wo ein riesen Prozent genommen hat auf meine Income im Vergleich mit anderen Künstlern, was es normalerweise in der Business gibt. Aber es war natürlich auch ein VIP-Service gewesen, sozusagen.
Also du hast ein Management unterhalten, das das für dich gemacht hat?
Genau, damals. Management. Und dann habe ich auch, ich bin natürlich entdeckt worden vom Claude Nobs vom Monte Jazz Festival auf der künstlerischen Seite. Mhm. Aber nachher habe ich auch noch einen Produzent hineingehabt, wo sehr viel Geld investiert hat am Anfang. Mhm. Und ihm habe ich auch ein faire Prozent geben und noch das Agent. Und das heisst am Schluss, wo ich es ist bei mir immer das Gleiche gewesen mit Geld. Ich bin am Ende des Jahres bin ich bei der Buchhaltung gegangen und habe geschaut, wie viel Geld wir generiert haben. Und habe gesagt, hure geil, Kopfendami. Und dann habe ich gesehen, wie viel das es noch bleibt für mich. Und habe gesagt,
nicht mehr so geil.
Das kann ja nicht sein. Ich meine, ich habe fast wirklich nichts verdient, 10 Jahre. Ja. Oder? Und das Weißt, das ist mir auch unwichtig gewesen damals. Ich wollte das Erlebnis, ich wollte Party machen, um die Welt reisen, meine Konzerte spielen mit meinen Jungs. Und es war plötzlich egal gewesen, wenn ich für 17 Leute haben müssen zahlen, zwei Wochen lang für eine Tour in Japan, weil es hat wie dazu gehört, oder? Und mit der Chanel bin ich an dem Moment angekommen, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist es nicht mehr Entwicklung, jetzt ist es wirklich Management, das wir machen müssen. Und ich muss einfach schauen, dass ich auch mein Leben gut verdienen kann mit dem, was ich mache, weil ich es ja verdient. Und das war der Moment. Und das ist der Moment, wo du musst Leute, die wie, also zum Beispiel mein Manager, der war wie ein Bruder für mich. Gell? Ich habe ihn mal am meisten gesehen in meinem Leben die letzten 15 Jahre. Er war jeden Tag bei mir gewesen, oder wenn nicht, eine halbe Stunde am Telefon gewesen, jeden Tag.
Ja.
Und er war wirklich ein geiler Sieg gewesen. Und du musst wirklich deinem besten Kollegen, deinem Bruder einfach sagen, hey, wir arbeiten ab morgen nicht mehr zusammen. Und das ist schwierig gewesen. Mit dem Produzenten habe ich es auch gemacht. Ich habe gesagt, hey, ich glaube, ich habe dir zurückgezahlt, was ich dir müssen zahlen. Du hast einen super Benefit gemacht mit meinem Projekt. Jetzt ist auch der Moment, wo ich selber werde fliegen. Und das ist alles gleichzeitig gekommen natürlich. Und das war mega down gewesen. Ich meine, kein Mensch ist auch für das vorbereitet. Und ich habe es probiert, gut zu machen, weißt auch, dass es nicht so nachher Drama gibt und fair zu bleiben. Es ist unmöglich. Ja. Und ja, eben. Und du brauchst Zeit, zum Beispiel mit meinem Manager. Haben wir vier Jahre lang haben wir nachher nicht mehr geredet. Weil du kannst ja nicht am nächsten Tag wieder anrufen und sagen, hey, du willst gerade Tennis spielen und so. Das ist
ja, und du hinterlässt natürlich dann irgendwie so einen gewissen Scherbenhaufen, obwohl das absolut in deinem Recht ist.
Ja,
jeder Mensch muss sich irgendwie weiterentwickeln.
Du musst selber verstehen, dass es dein Recht ist.
Absolut.
Das ist ich habe in dem Moment habe ich so Geschichten wie Avicii und so habe ich voll verstanden. Weil der Druck, und ich meine, er ist natürlich nicht auf, also er ist auf mal 100'000 von meinem Niveau, gell? Aber du weißt, du bist verantwortlich für ein paar Leute, für das Geld, das sie verdienen, für das Lifestyle, das sie haben und so. Und du musst wirklich plötzlich ziemlich selfish werden und sagen, nein, hey, look, ich muss auf mich schauen. Und das habe ich gemacht. Und das sind wirklich also 6 Monate, wo die Transition angefangen worden ist. Nachher ist Covid noch gekommen. Ich bin in Costa Rica stecken geblieben. Ich habe eben lange Haare gehabt, Bart.
Stimmt.
10 Kilo abgenommen. Ich meine, ich bin plötzlich so Sport-Yoga-Guru geworden.
Genau.
Ich habe gemeint, das sage ich jetzt mein neues Leben. Ich habe nur noch Reggaeton gehört.
Ja.
Wäre fast spannend. Ein Duett mit einem Loco-Escritor.
Du hast sozusagen deine Krise eigentlich schon hinter dir. Das heisst, du bist ab 40 safe.
Nein, es kommt immer Mensch wieder die Krise.
Ja, aber das war wirklich...
Weil es ist keine Krise, es ist einfach, du lebst ein Zeitchen und das passt für dich und nachher kommst du einfach an eine Stelle, wo du denkst, okay, jetzt muss ich mich neu organisieren. Und Leute nehmen das als Krise, aber es ist einfach voll normal. Ja,
es ist die Frage, wie man es definiert, ob es eine tatsächliche Krise ist oder einfach eine Transition Phase. Aber fangen wir mal ganz von vorne an, weil über deine Kindheit weiss ich recht viel über die Zeit von 16 Jahren, die ich ja recht früh durfte begleiten oder so aus der Distanz. Weißt du übrigens noch, wo wir uns kennengelernt haben? Ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich weiss nur, dass ich dich mal angekickt habe. Ich glaube, es war bei einem FIFA-Event, wo du ganz früh in der Karriere hast du dort eine Show gespielt. Oder Afterparty oder so.
Ja, Afterparty. Es war in Zürich.
Im Kongresshaus vielleicht.
Ja, das war ein geiler Anlass. Ich weiss noch.
Und dort bist du ganz am Anfang von der Karriere.
2013 oder so, glaube ich.
Ist das gewesen, meinst du? Also, schon etwa 13 Jahre her.
Ja.
Und dort habe ich dich mal angekickt und dann haben wir zum ersten Mal miteinander geredet. Das wirst du dich nicht erinnern. Aber ich dann gesagt, glaube, weil du dann auch gerade kurz auf einmal bei Energy gespielt hast, irgendwann muss die erste
es kann gut sein, dass
Energy Stars for Free Stages gespielt hast, dass wir dort uns dann gesehen haben.
Das sind genau die Zeiten, wo
und ein bisschen connected
alles haben, passiert ja. Ist. Ja, gell? Das ist wirklich, und das ist auch mein Anfang in der Deutschschweiz.
Und das weiss ich, aber... ich habe das Gefühl, so ein bisschen von dem, was ich gesehen und auch wenn du so ein bisschen deine Heimat in der Romandie zeigst, bist du relativ gut und wohl und happy und gut aufgewachsen.
Also generell, man könnte wirklich von einer Traumkindheit reden. Und ich glaube, das ist bei Künstlern selten. Das ist mir mehrmals gesagt worden. Ich hatte damals eine lustige Begegnung in Nashville mit Caleb, der Sänger von Kings of Leon.
Ja.
Und wir sind nachher bei ihm daheim, sie haben beide ein bisschen Songs gespielt und so. Und ich weiss noch ganz genau, ich habe ihm einen Song von mir gespielt.
Yeah.
Ich glaube, es war ein Sing for You oder so. Und nachher hat er mir einfach angeschaut. Und er hat mir gerade erzählt, wie er in einem Wohnwagen aufgewachsen ist mit 4 Brüdern und sie nur 3 Hosen gehabt. Und wegen dem haben sie immer so eine Rotation mit Hosen müssen machen. Also du weißt, so wirklich tough stuff und so.
Yeah.
Und nachher habe ich ihm einen Song gespielt und er hat mich so angeschaut und hat gesagt, The problem is, you didn't suffer enough. Yeah. Und ich so, Brudi, ja, sorry. Yeah. Nicht extra. Und ich meine, ich habe meine Zeiten als Teenager, wo ich mega unsicher war. Mm-hmm. Und ich bin mit 17, 18 bin ich mega deprimiert gewesen, weil ich habe gemeint, das mit der Musik wird nicht. Mm-hmm. Weil in der Schweiz haben wir schon so wenig Beispiele gehabt von Künstlern, die das geschafft haben. Mm-hmm. Ich habe gesagt, ja, was will ich jetzt probieren? Und das sind Zeiten, die schwierig waren.
Also aber du hast schon von klein auf gewusst, dass du auf die Musik setzen willst? Hey, immer klar
also
gewesen.
Wenn ich jetzt dir erzähle, wie ich mit Musik angefangen habe. Ich meine, ich bin 3 Jahre alt und so ein Michael Jackson Plastikgitarre und Mikrofon bekommen. Ich habe einfach jeden Tag zuhause ein Konzert gespielt. Und
geil.
Ich habe tausend von diesen Geschichten. Nachher bin ich in der Klasse, wir sind, keine Ahnung, 7, 8 Jahre alt und jeden Freitagnachmittag haben wir so einen kreativen Nachmittag gehabt. Mm. Und ich habe einfach Songs geschrieben und ich habe sie an der Klasse vorgestellt. Und dann habe ich die Leute von der Klasse in meinem Band mitgenommen und gesagt, hey, wenn eure Eltern okay. Instrumente haben, nehmt es mit. Und dann haben wir einfach so plötzlich einen Haufen so Instrumente in der Klasse gehabt und haben so probiert zusammen zu spielen. Tänzerinnen noch dazu, also alle haben etwas mitgemacht. Mit 10 habe ich angefangen, in einem Chor zu singen. Ich bin auch noch Solist geworden. Dann habe ich gesehen, was es heisst, das Solist auf Deutsch. Ich habe gesehen, wie das Gefühl ist, auf der Bühne zu stehen, vor Leuten. Mein Vater hat ein Restaurant gehabt. Ich habe dort mit 13 Jahren mein erstes Konzert spielen, okay. Während Apero. Also Musik hat mich immer begleitet. Und es ist wie wirklich immer. Klar hatte ich Hockey gehabt. Und Hockey ist wie. Es ist lustig, Hockey ist wie eine Sicherheitskarriere in der Schweiz fast. Weil du weißt, du kannst von dem leben, du weißt, es ist cool und ich bin nicht schlecht gewesen. Mhm. Mein Vater hat damals gespielt, ich habe Möglichkeiten, in guten Clubs zu spielen. Aber Musik ist wirklich einfach, dass die Leute denken, ah ja, der spielt auch noch Gitarre und singt, der ist im Fall nicht schlecht, aber weißt du, was willst du mit Musik machen? Aber ja, ich habe immer, Musik hat mir wirklich immer,
und
immer begleitet.
Und
das Support
auch von zuhause? Also hast du deine Eltern gehabt, die von Anfang an auf dich gesetzt haben?
Ja.
Wo, bist du in einem Haus aufgewachsen, in einem grossen Haus?
Wohnung.
In einer Wohnung?
In einer Wohnung. In Villeneuve, das ist im Wartland, ja. So 10 Minuten von Montreux, wo auch ein riesen Teil meiner Geschichte gespielt hat. Weil ich habe jeden Sommer, sind wir nicht in die Ferien gegangen im Juli, wir sind 2 Wochen lang an die Gratis-Shows gegangen im Jazz-Festival. Ja. Und da habe ich alle Künstler gesehen und gesagt, ja, das ist genau, was ich machen
möchte. Montreux ist ja sowieso eigentlich die verkappte Musikhauptstadt von der Schweiz.
Mit von der Welt.
Von der Welt sogar,
ja,
würdest du sagen?
Ich bin überall...
Like Freddie Mercury steht da.
Nein, wirklich. Du spielst überall auf der Welt und Leute sagen, ja, Montreux. Also Künstler, weißt, Montreux hat schon etwas unfassbar einzigartig geschafft, ja.
Schwester hast du auch noch?
2.
2 sogar. Mhm. Wie war so die Beziehung mit dem Aufwachsen? Mit den 2 Schwestern, hey, Horn im Korb, Ellbogen ausfahren
ja,
oder
nein? Nein, schau, das ist, wo der Podcast langweilig wird. Wir haben die schönste Kindheit gehabt. Wir haben es gut gehabt zusammen.
Hey,
Bossia. Hey, hat mich gefreut,
danke
gell?
Viel Mal. Ich wünsche cool wirklich alles Gute.
Ja,
nein, es war speziell gewesen.
Ja, merci, ich weiss.
Also, ich kann noch ein kleines Geschenk.
Ich bin froh, dass ich so viel brüllt habe.
Nein, aber eben. Es ist lustig, viele Leute, die da ankommen, sagen tatsächlich, ja, hey, weißt du, ich habe keine Drogen genommen, weißt, ich habe nichts, ich bin nie in der Klinik und so, es tut mir hure leid. Nein, es ist völlig okay.
Ja, aber weil das ist schon, was man erwartet, weil es ist auch so immer gezeigt. Ich meine, jede Musikbiopic, die in den letzten 10 Jahren rausgekommen ist, jede Biopic fängt mit den Künstlern, der aus dem Rehab rausläuft.
Ja.
Und sind,
ja, wobei, das ist jetzt eben gerade Kritik beim Michael Jackson Biopic.
Habe ich noch nicht gesehen.
Ja, ich auch noch nicht. Können wir ja zusammen schauen.
Nee,
dass es viel zu schön frisiert ist. Und auch beim Freddie Mercury damals, beim Bohemian Rhapsody.
Den habe ich gesehen, den habe ich gefeiert.
Der war geil gewesen, aber... Kannst du dich erinnern an die Geschichte, dass Sacha Baron Cohen eigentlich den Freddie Mercury hätte spielen sollen? Und dann hat er gesagt, irgendwie, und dann die ganze Geschichte mit Drugs, Sex, Rock'n'Roll, das müssen wir schön reinpacken. Und Brian May hat gesagt, nein, also der Freddie stirbt etwa in der Hälfte vom Film und dann nachher zeigen wir noch, wie es mit der Band weitergegangen ist.
Yeah.
Und dann sagst du mir, nobody gives a fuck about wie es mit der Band
ist. So ist es, ja. Also.
Und das haben sie dann irgendwie auch nicht drin gehabt. Von dem her, muss es tatsächlich immer eine Krise geben und immer Downfall? Und nein, finde ich eigentlich nicht.
Das ist einfach halt, weil die Inspiration kommt am meisten von das. Weißt du, was ich meine?
Und dort spürst du es dann auch schon, wenn der Caleb dann dir die Songs vorspielt. Spürst du den Pain in den Songs? Schiesst dich auch so, dass du den... Oder hast du den vielleicht auch gesucht in dieser Phase im 2020, 2021 mit dem langen Bart und den langen Haar und der Sonnenbrille?
Nein, schau, ich bin eh mehr immer der Sunny Boy gewesen. Yeah. Ich bin sozial, ich habe Leute gerne. Ich meine, ich bin nicht so der Drama-Dude. Und meine Songs sind alle ein bisschen romantisch oder andere Themen. Mm-hmm. Ich meine, so... Ich habe schon jedes Mal, als ich etwas gesehen habe, was mich bewegt, habe ich schon einen Song geschrieben. So Armut von Kids und so.
Yeah.
Weißt du, Planet und so. es hat mir immer, ich war immer inspiriert gsi, aber nie. Und ich meine, ich habe schon sehr dunkle Songs. Tomorrow may not be better. Mhm. Morgen wird wahrscheinlich nicht besser sein. Das ist auch nicht jetzt eine Hoffnungshymne, gell? Und das ist eben das mit 17, wo ich ja gemeint, okay, was mache ich morgen, wenn ich jetzt im Büro muss arbeiten? Ich habe gewusst, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Aber jeder Tag aus dem gleichen Fenster muss schauen, das schaffe ich nicht.
Die meisten Leute müssen das machen.
Nein, eben, und, aber es ist auch nicht für jeden. Und das ja, höre ich auch immer wieder. Klar. Weißt du, wie viele Leute sagen, ja, dein Lifestyle, dein Leben könnte ich nicht haben.
Ich habe mit 3 angefangen, an der HiFi-Anlage, an der Stereo-Anlage von meinen Eltern, Fernseher ist aus und ich habe den Knöpfchen umgedruckt und ich konnte einen Tag an dem rumspielen als Baby. Das hat mich fasziniert. Wir haben noch die alten Radio-Players, die Cassette-Players. Mhm. Den ganzen Tag mit 2, 3 da umgedruckt. Und ich weiss, das Erste, wo ich mich so kognitiv daran erinnere, ist so, wie kommen die kleinen Männchen dort rein, dass sie dort rausreden können? Das hat mich fasziniert. I want to do that.
Ich meine, es fasziniert mich immer noch. Gell?
Ja, gell?
Die Technologie hinter
dran. Honey, I shrinked my Radiomoderator. Das ist
crazy. Also,
nein, aber einfach so der Punkt, dass man schon als Kind so vom früh, du im Restaurant schon die ersten Gigs gespielt, gewusst, Musik genau das Gleiche. Auch angefangen, irgendwie so die ersten Chords mit 2, 3 versuchen herauszufinden, wie das funktioniert. Und wäre ich so ein guter Sänger wie du, wäre ich wahrscheinlich auch in der Musik. Aber irgendwann
mal. Aber das sind Leidenschaften.
Ja, es sind Leidenschaften. Man muss auch das Talent dafür haben.
Ja. Definitiv. Und du musst es auch finden. Also das Ganze, dass es zusammenkommt und dass du nachher Erfolg hast mit was du machst. Ich meine, es ist schon eine lange Reise und es hat auch natürlich einen riesen Teil Glück da drin.
Absolut. Aber Kindheit
top.
Die Familie. Hey,
look, und immer noch, ich muss sagen, weißt, eine von meinen Schwestern, sie hat mega ein traditionelles Leben. Mhm. Sie hat 2 Kinder, die super sind. Und die andere Schwester, ich arbeite mit ihr, sie ist eine wunderbare Künstlerin.
Richtig.
Und hat auch jetzt nach 10 Jahren, wo sie ein bisschen so. Sie hat nie einen Struggle gehabt, sie hat immer ein bisschen Erfolg gehabt. Aber jetzt geht es wirklich los.
Hat sie nicht auch mit der Shania und dir die Times Square-Geschichte gemacht?
Die Times Square mit mir. Sie hat so Guide-Vocals auch immer wieder gemacht für die Shania. Also, nein, sie macht mega viel. Sie arbeitet auch im Radio. Sie hat eine mega Leidenschaft für Radio, weil sie tut eben so Künstler interviewen. Und sie als Musikerin, sie hat mega gute Fragen und so. Und nachher hat sie auch mal so Sessions mit den Künstlern, die sie gerade interviewt hat. Also, sie schafft es auch super, sie macht es auch sehr gut.
Sehr geil.
Und unsere Eltern haben uns nie Grenzen gegeben. Ich meine, das hat geheißen, ich hatte eine Krise mit 7 Jahren, ich habe gesagt, ich würde Gitarre anfangen. Und sie haben mir einfach eine kleine Gitarre gekauft und ich durfte eine halbe Stunde pro Woche im Conservatoire de Montreux Unterricht nehmen. Und das hat gelangt. Also ich meine, sie waren wirklich auch immer da für uns gewesen. Und wegen dem, das ist wirklich. Ich habe so viel Sport gemacht, ich war immer unterwegs. Ja. Es ist wirklich eine coole Kindheit.
Also hast du jederzeit Musik über Sport gewählt, über Hockey?
Ich habe mir diese Frage nie gestellt. In diesen jungen Jahren hast du immer das Gefühl, du kannst alles gleichzeitig machen. Gell?
Bist du invincible irgendwie?
Du bist invincible. Absolut. Ich war wirklich lange invincible.
Ich weiss noch, Adrenalin-Junkie bist auch, gell?
Klar.
Machst du noch zum Flug aus? Ja. Das machst du noch?
Ja, Fallschirmspringen.
Mal im Club gsi, glaub, wo du jede Woche gegangen bist.
Ja, ich habe einfach die Lizenz und ich gehe in B, weil das ist in der Nähe von mir.
Ja.
Das sind für mich ab und so die schönsten Tage, die ich habe, ist so ein Day off. Und ich wache am Morgen auf und ich nehme meinen TÜV und es ist ein warmer Sommerday und ich gehe vom Flugzeug gumpen, schaue meine Region von oben runter. Und Fallschirmspringen ist wirklich wie einen ganzen Tag im Spa. Es ist so relaxing.
Ist
meine, du bist centered, relaxed, du glaubst wieder an Menschheit. Das ist wirklich eine geile Therapie.
Das sind wir auch zusammen gemacht, aber nicht aus dem Flugzeug raus. Wir sind
Paragliding.
Paragliding haben wir gemacht.
Auch so schön.
Und du sagst ihm, hey, du crazy shit, mach einmal das Somersault und flip backwards und early. Und ich bin dort oben gestanden und ich bin sowieso ein bisschen ein ängstlicher Dude. Und ich kann mich erinnern, du bist zuerst gegangen. Aha. Und nachher hätte ich müssen, das war auch sehr schön, ich bin da letztes Gletscher, sind wir, glaube ich, hinten oben.
Mega schön. Wo mal letztes Gletscher, genau.
Und ich so... wo er mich so fertig angezogen hat mit der Verrichtung zum Abgumpen. Hey, da hat mich so ein... Kennst du das Gefühl? Hast du das manchmal, das Gefühl im Bauch? Das einfach so...
Hast du das hier? Ja, ich hatte den gerne, ich suche den.
Ah, siehst du, ich muss... Für mich ist dann immer der Moment, wenn es dann ist, dann macht es einfach so... Und dann ist es gut.
Nachher macht es Freude.
Nachher macht es hure Freude.
Eben, aber das
du bist ja ausgeliefert. Nachher hast du... There's no point of return. Du kannst ja nicht nachher sagen,
eben, wegen dem musst du nicht stressen.
Wieder zurückfliegen.
Nein, aber wegen dem musst du nicht stressen. Das ist genau wie auf die Bühne zu gehen. Mega viele Künstler Ich rede mit vielen Künstlern, die Bühnenangst haben.
Ja.
Und sie sagen mir immer alles Gleiche. Wenn ich nachher auf der Bühne bin, dann geht's.
Das habe ich zum Beispiel nie gehabt.
Ja, ich auch nicht. Aber das, dann sage ich, ja, dann musst du einfach so ein bisschen im Voraus denken, es wird okay sein. Aber ja,
das Ding glaube, ist halt, wahrscheinlich
antizipieren.
Der Unterschied ist, die Events, die ich gemacht habe, sagen wir jetzt Energy Air, 40.000 Leute, die ich auch gespielt habe, ich habe mit den Kings Alley gespielt, ich habe mit dem, wie hat der Hure geile Sänger, jetzt habe ich seinen Namen vergessen.
Ja, bravo.
Can't take my mind off of you.
Damien Rice,
mit dem habe ich gespielt.
No way.
Yeah.
Der ist einer von meinen absolut Lieblings-Künstler.
Ich habe Blower's Daughter mit ihm gespielt.
Wow.
I got a whole orchestra, strings.
Can't take my eyes off you. I can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you. Der ist so gut.
I can't take my eyes off of you.
I can take my eyes. Und weißt, ist der in dem Song, wo das letzte Teil so geil ist? Oh no, wo die Girl anfängt zu singen.
Did I say that I long to? Did I say that I long to? Leave it all behind. I can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you.
Das ist ein Riesensport für mich.
Take my mind off of you.
Krass, ich kann einfach zu dir kommen, wenn ich im Damien Rice Konzert
bin. Der
Podcast ist nach einer halben Stunde until einfach Damien Rice Konzert.
Find somebody new.
Ja.
Fuck.
Sagt er das am Schluss? Until I find somebody new?
Ja.
Krass, ich habe gerade einen Song geschrieben, wo ich sage, I'll be the one until we split in two. Wo auch ein bisschen der gleiche Konzept ist. So, ja.
Und er macht dort eine Pause am Schluss und sagt, can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you.
My mind.
Until I find somebody new. Ja.
So geil. Und das hier, der macht auch einfach...
Ey, danke vielmals.
Geile Duett.
Man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Oh mein Gott, sorry, wirklich gerade, ich liebe die Hühnerhaut-Momente in diesem Podcast. Ja, wir waren bei der Stage Fright. Mhm. Also, Damien Rice, mit ihm habe ich den Song... Ich null, null nervös, weil ich weiß sagen, du gehst da raus, du weißt, es ist das Publikum, das für dich kommt, auch an deinen Gigs. Jetzt in meinem Fall war es natürlich nicht so gewesen. Es waren für die Energy-Shows, aber die haben gewusst, ich liefere irgendetwas. Es war immer so gewesen. Versucht so ein bisschen die Entertainment-Parts zwischen den Acts auf ein nächstes Level nehmen und mit dem Boschi können spielen, mit dem Blick können spielen, cooles Zeug gemacht. Wir haben auch schon zusammen gespielt, ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Im Kongresshaus haben wir mal einen Shania Twain-Song zusammen gemacht.
Mhm.
Weißt du noch?
Still the One ist es gewesen, oder?
Still the One.
Ja. Kannst du es noch?
Komm, wir singen nachher noch ein bisschen wieder. Ja, hol mal deine Gitarre.
Nein, ich weiß es nicht.
Ich habe dir auch kürzlich einen Song geschickt. Der andere. Es war Still the One gewesen, in dieser funky Version von dieser Band. Weißt du noch? Das
ist es nicht das, die du
looks like we made it. Look how far we've come, my baby. Might have taken the long way. I knew we'd get there someday. They say I guess they'll never make it. But just look at us going on. We're still together. Still going strong. Still the one, still the one that I love. The only one I dream of. Still the one I want for life. Still the one, still the one that I love. The one that I belong to. Still the one I kiss. Goodnight. Still the one. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby.
Ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht, dass ich es noch weiss.
Until I find somebody new. Oh mein Gott.
Es war ein schönes so Moment schön. Mit ihr auf Tour. Wir haben immer ihre Mann und ich haben immer diesen Song zusammen geschaut, Weil sie jetzt Akustik spielt.
Bro, das ist für mich einer der schönsten Love-Songs, was auf dieser Welt überhaupt
gibt. Das ist die Love Declaration.
But just look at us going on. That line.
Und ich meine, krass, ich habe es wirklich seit wahrscheinlich das letzte Mal, wo wir zusammen gespielt haben, habe ich es nicht mehr gespielt.
So
und
schön.
Der bleibt einfach im Kopf und die Lyrics, das macht alles. Songwriting ist so gut, das macht einfach alles Sinn. Ein Satz nach dem anderen macht einfach Sinn.
Nur die Line für das Look at us going on. Die Melodie und die Lyrics, sie haben alle gesagt, wir schaffen es nicht, aber schau, wie wir ja, noch da sind. Ja. Das ist super schön.
Ja, das ist natürlich.
Vielleicht war es Forever and for Always, die wir gespielt haben zusammen.
Meinst
du? Because I'm keeping you. Auch ein brutaler Song. Oh Mann. Ja? Ja, ich sag dir, es wird nicht besser im Alter. Es ist mega schöne Gitarren übrigens. Es ist Gibson.
Gibson Hummingbird.
Gibson Hummingbird.
Die ist, ich habe zwei von denen.
Ich habe irgendwie das Gefühl, die hat eine Geschichte, wenn ich sie so anschaue, die Gitarre.
Ja, sie hat mehrere. Sie ist ein paar Mal runtergefallen, so after parties und so. Ja. Eine ist ganz, ganz kaputt gegangen. Das ist eine krasse Geschichte im Fall. Ja. Die erzähle ich dir. Ich war in Nashville gewesen, und wir waren irgend so ein Studio gewesen, und alle haben gesauft. Und ich bin im Rush angekommen. Wir haben einfach alles ausgenommen vom Uber. Und ich habe Gitarre und Gepäck gegen ein Auto gestellt. Mm. Auch nicht.
Ja. Könnte mir passieren.
Ist intelligenter, aber hey, so ist es. Und wir sind nachher alle zusammen gesaufen. Es ist im Studio mit so Grammys, Nashville-Vibe und so. Und irgendwann höre ich einfach einen riesen so Bang. Und ich so, was ist passiert? Und ich so halb so, ja, egal, was so immer. Und Sabrina, meine Assistentin, sie gesagt, ich gehe doch schauen, das war wirklich komisch gewesen. Nachher kommt sie zurück am Brüllen und so, was die? Es ist einfach die, die das Auto dort parkiert hat, die war so besoffen gewesen. Mm. Sie ist weg vom Party. Sie ist mit ihrem Auto, sie ist wahrscheinlich Blackout besoffen gewesen, gell? Mm. Mit ihrem Auto, sie hat nichts gesehen, dass es etwa drei riesige Gepäck und eine Gitarre hinter dem Auto gibt. Sie ist einfach weggefahren, so backwards. Und dann habe ich gesehen, okay, Gepäck ist noch da und die Gitarre war nicht mehr da. Das ist aber einer von diesen Gibsons. Und der Case ist einfach im Wheel stecken geblieben. Und wir sind nachher auf dieser Straße gefahren und wir haben etwa so 3 Miles weiter haben wir den gefunden auf der Seite, oh, wo endlich. Und es war natürlich immer ein Million Piece.
Das ist ein Birchenmüsli Gibson.
Das war ein Birchenmüsli Gibson. Und nachher ist der Rack ist beim Roman Josi im Garage daheim jahrelang geblieben.
Wo ich in Nashville Hockey gespielt habe.
Ja, genau. Weil ich es nicht wollte. Oh, wegrühren. Und jetzt,
was hat so eine Gitarre für einen Wert?
6'000. Ja, ja. Mhm. Und ich musste am nächsten Tag mit Shania im Bridgestone Arena spielen. Und es war Nashville, aber irgendwie haben wir eine Mühe gehabt, so eine Gitarre zu finden. Und ich habe nachher Bridgestone mit einer Yamaha gespielt oder so.
Ja, das geht gar nicht.
Angeschissen.
Das ist wie wenn du auf so einem kleinen Akkordeon und nur Luft reinblasen musst, müsstest du Klavier spielen.
Das, etwa so habe ich ausgesehen. So. Habe ich ausgesehen.
Hey, ich habe gerade Mühe, mich zu erholen von dem Moment. Einfach irgendetwas,
du bist so ein emotionaler Mensch.
Ja, und ich bin huren emotional. Ach Mann, wenn du ein Girl wärst, Basti.
Ja, sage dir. Schätze. Schätze.
Ich verstehe jetzt, was all die Mädchen bei dir
haben. Komm jetzt. Du hast nicht übertrieben.
Nashville hast du angesprochen. Wir waren in deiner Schulzeit gewesen. Wie bist du eigentlich als Schüler gewesen? Mit all diesen kreativen Sachen, das war mein Problem. Ich konnte mich nie auf Mathe, Deutsch, Franz, Latein, weiss ich was konzentrieren. Für mich war immer gewesen, wann kann ich wieder TV machen, wann kann ich wieder Musik spielen, wann kann ich wieder kreativ sein, Theater und so weiter und so fort.
Hey, wahrscheinlich das Gleiche. Also ein paar Sachen habe ich geliebt in der Schule, zum Beispiel Sprache. Weil ich habe irgendwann das gewusst, ja, das werde ich brauchen, das ist geil und ich war sehr interessiert gewesen. Der Rest, keine Chance. Mathematik, Biologie, Chemie, Physik, hey, keine Chance. Es hat mich null interessiert. Die Lehrer haben noch probiert, weißt du, Nachtschule am Nachmittag mich noch extra.
Was hast du gemacht? Sek oder Gimmi oder irgendetwas?
Ich bin bis Gimmi bin ich gewesen. Ja. Ich habe Sport Gimmi gemacht. Das ist auch mega geil. Wir haben von 8 bis 12 in der Schule gehabt, nachher haben wir frei gehabt.
Bist du nur
alle in uns gegessen.
Allgemein im Sport talentiert gewesen? Das war klar Hockey gewesen, oder hättest du Fußball machen können?
Tennis habe ich viel gespielt. Ja. Tennis, also ich bin nicht gut gewesen. Ich bin R2 bin ich am
das ist
sehr
gut, R2.
Ja. Hey, hast du noch nicht gut Tennis?
Ich habe mal R4 gespielt.
No way! Ich hätte dich im Turnier sicher geschlagen.
Du hättest mich geschlagen im Interclub, hättest mich auseinandergepflückt. Ja. Wir können ja mal spielen. Ja. Du hast, wie heisst das, Pickleball? Heisst das jetzt?
Nein, das interessiert mich alles nicht, ehrlich gesagt.
Das ist im Fall auch noch lustig. Ich habe es im Bali zum ersten Mal gemacht.
Ich höre es von allen.
Aber Tennis spielst du noch ab und zu?
Ja, hey, wenn ich nicht meinen Rücken kaputt habe, ja, dann spiele ich. Das ist wahrscheinlich auch, was mir kaputt gemacht hat vor 2 Wochen.
Okay, Tennis, Fußball, schlimmster Sport oder für Rücken.
Ja, eben. Guter Schüler, look, ich habe... Meine Mutter ist Lehrerin. Mhm. Das heisst, ich musste immer die besten Noten müssen heimbringen. Mhm. Gell? Und bis, ich weiss nicht, wie jetzt das System ist, aber damals ist bis der 4. Klasse, hat's geheißen, wo du so 12, 13 bist, dann habe ich immer wollen, der beste Schüler sein. Bin ich auch immer Top-Klasse, ich habe wirklich die besten Noten gehabt. Ja. Ich habe gewusst, sonst habe ich Stress daheim. Mhm. Das ist wirklich nur wegen das. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann auch nur das Mindestens machen. Und bis aufs nächste Jahr arbeiten und das reicht. Und da habe ich mich nicht mehr so in die Schule interessiert. Und eben alles, was... Ich bin einer von den Kids, die heim gerannt ist, um einfach meine Sachen zu machen. Mhm. Und Hockeytraining und Tennis und Rennen und Musik. Ich bin
viele Kollegen auf der Straße, so Nachbarskinder.
Wir haben Unihockey beim Kollegen, der das Haus hinter meine Wohnung gehabt hat. Haben wir Unihockey nach jedem. Ich denke oft an diesen Moment. Mhm. Ich denke oft an diesen Moment. Das ist so Freiheit-Momente, wo du so unbewusst einfach wirklich die geilste Zeit von deinem Leben hast, oder? Mir so nach dem Schuh Unihockey spielen.
Die Mutter rührt, bis, hey, it's time to come home.
Wirklich,
nein,
so
ich spiele noch 10 Minuten.
Bis die Sonne weggeht.
Kein Handy.
Nichts.
Einfach
so
nur
geil.
Du und die Welt.
Ich schwärme von diesen Zeiten. Es ist wirklich geil gewesen. Ja,
ich sag dir, es ist wirklich, wir tönen jetzt in 2 alte Männer, aber es ist so, das Reminisce ist etwas Schönes. Ja.
Das habe ich mal mit dem Noah erlebt. Ja. Ich und Noah haben über die good old time geredet und meine Schwester war dort gewesen. Und sie hat uns einfach so eine halbe Stunde lang angeschaut und dann hat sie einfach gesagt, hey, ihr tönet einfach wie 2 80-jährige Männer im Moment. Ja.
Und sie wird Generation weiter swipen nach 15 Sekunden.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Aber es ist einfach auch schön, die Zeiten, die gibt einem niemand mehr zurück und dürfen. Und ich habe auch eine super, super, mega wohlbehütete, super schöne Kindheit gehabt. Zürich Wollishofen aufgewachsen, geil. Die Vögel zwitschern jeden Morgen, am Abend das Mami, die auf dich wartet, der Vater, der schaut, dass es einem gut geht. Das ist einfach, das ist ein riesen Privileg. Und ich glaube, dürfen auf das zuschauen und auch dankbar sein und eben auch, hey, was, du willst zum Radio arbeiten? Den Job hat es früher noch nicht wirklich gegeben. Weißt?
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Und trotzdem sagen, hey, wir supporten das und wir pushen dich. Und dann in allen Höhen und Tiefs, die es ja auch gibt, auch in deiner Branche. Also, es gibt dann Zeiten, wo du nicht gebucht bist. Es ist nicht immer Zirkusknie, es ist nicht immer Keep Cool, es ist nicht immer FIFA-Anlass. Es gibt Zeiten, Covid, what the fuck, wo hole ich meine nächste warme Mahlzeit? Also, weißt,
Covid war so wirklich ein what the fuck-Moment.
Aber
da sind wir plötzlich so unwichtig geworden und alle haben uns wollen sagen, dass wir unwichtig sind. Voll. Das ist mega weird. Weißt, die haben so die Rankierung gemacht, was sind die wichtigsten Jobs.
Richtig.
Und Entertainment ist immer ganz
runter. Kultur ist runtergefallen.
Und ich so, ja, mach jetzt deinen Lockdown ohne Bücher, ohne Musik, ohne Radio, ohne Fernsehen. Ja. Probier mal und schau mal, wie das dir nachher geht, mental.
Also, der Reihenfolge nochmal schnell nach, bevor wir zu der Covid und unserer Reise kommen, wenn ich noch ein bisschen tiefer darauf eingehen. Wann hast du so gemerkt, hey shit, das Musikding, das wird möglicherweise funktionieren? Was ist so? Weil die Moment gibt es auch, jetzt zum Beispiel in meinem Fall, wenn ich mich da immer als Beispiel nehme,
finde ich geil.
So, fühle das ein bisschen, wo ich so zum ersten Mal, ich habe immer davon geträumt, wenn ich so die anderen gesehen habe, und nicht gegen die Kollegen, was ich so im Hallenstadion die Stars for Free Events zum Beispiel moderiert habe, gesagt, eines Tages muss ich auf dieser Bühne stehen und ich rocke den fucking Saal. Und ich werde Sachen machen, die da ihnen noch nie jemand gemacht hat. Ich habe einen Jacuzzi aufgestellt im Ecken vom Hallenstadion und bin mit dem 7 im Anzug reingegumpelt. Ich bin mit dem Zorb-Ballon über das Publikum reingelaufen. Mit Toni Braxton, Shakira Hand in Hand am Bauchtanzen. So. Einfach Zeug, wo du deine Leidenschaft und deine Kreativität und deine Ideen kannst ausleben. Und dort kann ich mich erinnern, so einen Moment gegeben, ich glaube, ich bin mit der Viola Tommy zusammen so Hand in Hand. Wenn das so angeschaut, jetzt geht dann die LED-Wand auf. Also das erste Mal. Yeah. Und ich so, looks like I made it. Yeah. Nein, einfach so.
Yeah, your I made it moment.
Ja, so. Und nicht mal so I made it im Sinn von, hey, schau mal, wie geil. Sondern mehr so, von dem habe ich immer geträumt, and now I'm gonna go out there and I'm gonna fucking rock the place. Jetzt wird einfach sensationell. Und ab da geht es jetzt richtig los. So, das ist meine lange Rede zu dieser Geschichte. Wann war das bei dir der Fall gewesen, wo du gedacht hast, wow?
Nein, ich habe mehrere von diesen Momenten gesehen, aber was ich interessant finde, was du jetzt gesagt hast, du bist für den Moment ready gewesen. Weißt du, was ich meine? Das ist jetzt nicht, dass die LED-Wand aufgegangen ist und du hast Panik bekommen. Du bist wie so ready gewesen. Du hast dich vorbereitet, du hast auf den Moment gewartet.
Ich werde das Gefühl nie vergessen. Es ist das positive, angespannte Kribbeln, leicht nervös, aber no fear.
Das. Ich glaube, der no fear, das ist wirklich der, wo du merkst, ob du für das gemacht bist oder nicht. Und das ist, also, ich habe mehrere von diesen Momenten gehabt. Und ab und zu, du denkst, das sind so Momente und das sind doch nicht. Weißt du, was ich meine? Ich weiß noch, zum Beispiel, ich war 17 und war engagiert von Alinghi damals. Weil sie haben das Boot aufgebaut hier in Villeneuve, wo ich gewohnt habe. Ja. Und ich weiss noch, es war so ein geiler Moment. Ich habe draußen gespielt, es ist dunkel geworden, Alinghi alle am Party machen. Und sie haben mir gesagt, mehr. Und ich habe noch zwei Songs gespielt, I Love Rock'n'Roll bei Joe & Jett und so. Und gerade wenn ich diesen Song fertig gespielt habe, kommt zu mir so ein Flash in der Nacht, so eine Kamera. Und es ist MTV Rumänien. Wo zurückgefahren war von irgendeinem Schweizer Festival, wo wir da in der Nähe gegangen haben. Und sie haben mich einfach so interviewt. Yeah, what are you? Und ich weiss noch, ich bin an dem Abend mit 17 geschlafen. Ich hatte das erste Mal ein Küppli Champagner an dem Abend nachher mit denen. Und ich habe wirklich gedacht, hey, shit, it's happening. Weißt du, MTV Romania war da und so. Und es war nichts natürlich am Schluss. Aber ich habe wie das Gefühl, das ist das erste Mal, als ich das gespürt habe. Nachher, wo der Claude Nobs mich entdeckt hat, Zermatt, da hast du wirklich gewusst, okay, das ist jetzt wirklich etwas, wo mich wirklich pushen könnte.
Ist er dann scouten dort in Zermatt?
Nein, Montreux hat Zermatt Unplugged immer viel mitgemacht und geholfen und so. Und ich bin nicht einmal am Zermatt Unplugged gewesen. Ich habe einfach in einer Bar gespielt nebendran. Gell? Ich bin nicht kein Teil vom Festival gewesen.
Wo du Gitarre
Snowboard und... ich bin schon engagiert worden.
Okay.
Ich durfte 3 Abende dort spielen. Ich habe das Essen und das Trinken bekommen, gratis. Und ein Hotelzimmer. Ich habe Zermatt geil gefunden. Und ich bin dort gewesen. Das war der erste Abend. Und eben, das ist eine Geschichte, die ich schon ein paar Mal erzählt habe. Die ist immer noch so... Es hat so viel Spice. Ich meine, der Montreux Jazz Festival, irgendein Manager kommt zu mir und sagt, hey, Claude Nobs ist da und er würde gerne mit dir jammen. Und ich sage, ja, dann sollte er kommen, oder? Mhm. Ist auf die Bühne gekommen, hat mit seinem Mund Harmonika mit mir jammet und nachher hat er einfach gesagt, hey, ich habe keine Ahnung, wer der junge Mann ist, aber was ich weiss, ist, dass er den Sommer im Montreux Jazz Festival spielt. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist ein Turning Point.
Würdest du sagen, er ist wahrscheinlich einer der einflussreichsten Musik-Creators gewesen, also sprich Musik-Managers oder Musik-Persönlichkeit in der Schweiz als Chef vom Montreux Jazz Festival?
Ja, natürlich. Er ist, also jeder hat sein Quincy Wort Jones, glaubt. Jeder hat seine...
Michael Jackson.
Er hat nichts gehabt zum Beweisen, weißt du, was ich meine?
Und er hat die alle auf Speed-Teil gehabt. Und
er hat mir nachher einfach zu jedem vorgestellt. Ich meine, nachher habe ich Montreux Jazz Festival gespielt. Draussen auf gerade die Stage, das war natürlich mein Hut, es war bumsvoll, du hast nicht einmal Access zu der Bühne mehr gehabt. Leute haben das auch gecheckt. Nachher Festivals für Deutschschweiz hat angefangen zu schauen. Erste Swiss Music Awards, bin ich nominiert gewesen, Best Breaking Act. Das ist auch, weil er meinen Namen dort ein bisschen können, verteilen. Das ist ein geiles Moment gewesen. Wir haben auch natürlich an dem Abend in Zermatt Afterparty gemacht. Er hat noch eine ganze Flasche Champagner genommen und sich aufs Kopf gelegt. Und dann habe ich wirklich gedacht, so, welcome zum Showbusiness. Yeah. Gell? Das waren so Momente gewesen. Und nachher, wo es richtig angefangen hat, ist einfach die crazy Baker-Mania gewesen.
I sing for you.
Ja, lucky, I sing for you. Die Hits. Und ich meine, da habe ich so Showcase gemacht zum CDs verkaufen und plötzlich waren, keine Ahnung, 600 Girls dort gewesen, ohnmächtig geworden, haben meine Haare berühren. Und das ist wie so ein, das ist wirklich so ein freaking
crazy
Fame-Train gewesen, der nicht mehr aufgehört hat. Und ich meine, das ist wirklich ein paar Jahre gegangen, wo ich im Club gegangen bin ab und zu, und ich musste evakuiert werden von der Hintertür, weil es einfach zu crazy geworden ist im Club. Ja. Also da habe ich wirklich gemerkt, okay, jetzt ist etwas los, wo abnormal ist.
Wie bist du mit dem umgegangen und wie sehr hast du vielleicht das, was halt lustig ist in dem Moment, auch in dem Alter, ein bisschen Drugs, Sex und Rock'n'Roll gelebt zu dieser Zeit?
Ja, ich meine, Drugs war nie meins. Ich habe auch nie probiert, gar nicht. Ich sage es nicht jetzt zum Gut ankommen, was so immer. Einfach, ich habe Respekt und Angst. Und ich habe auch lange keinen Alkohol getrunken. Ich bin wirklich vom Sportlerwelt gekommen. Und nachher bist du jeden Tag unterwegs. Was hast du zu tun? Warten fürs Gig, warten aufs Flugzeug, warten auf das. Wir haben schon ein bisschen angefangen zu trinken und so. Und nachher, Alkohol ist 10 Jahre lang habe ich richtig gut getrunken, mega Spass gehabt mit dem. Es ist wirklich so, einfach cool gewesen. Und ja, und ich meine, der Rest, Drugs, Sex und Rock'n'Roll, ich meine, ja. Außer Drugs hat schon ein bisschen alles dazugehört.
Also wenn Mädchen oder Frauen in Ohnmacht gehen in der ersten Reihe und so. Und ja, gerade in dem Alter, wo du dann bist mit der Musik, eben, das fühlt man ja dann auch ein bisschen. Und, ja, dann sind halt die Backstage-Moments oder die Hotel-Room-Moments sind fast unavoidable, oder?
Hey, es ist fast unavoidable. Ich meine, es gehört wie dazu. Und es ist einfach, es ist mehr als die Musik. Es ist einfach, du hast plötzlich Access zu mega viel interessante Leute. Mhm. Es gibt keinen Tag, wo du nicht jemanden interessant Mann oder Frau lernst kennen. Und es ist einfach, ja, das ist, du bist jetzt nicht mehr nur in deiner City oder nur in deinem Quartier, so Umgebung. Du bist plötzlich, einen Tag bist du hier, den nächsten Tag bist du in New York, den nächsten Tag bist du in Japan. Und Musik hat etwas faszinierend. Ich meine, es ist, man muss nicht schauen, ich bin so oft unterwegs gsi im Ausgang zum Beispiel, und wenn jemand mich gefragt hat, was ich mache als Beruf, das war mein Lieblingsspiel, habe ich einfach jahrelang immer etwas Neues erfunden oder gesagt, ja, ich bin Gärtner, oder ja, ich habe einen Kiosk. Ich habe alles gesagt, weil am Anfang ist es lustig und so, aber nach einer Zeit, du siehst in den Augen der Leute, wenn du sagst, dass du Musik machst, und das ist nicht bei jedem, es hat auch Leute, was scheißegal ist, aber die meisten Leute, sagen wir jetzt so, du sagst, du machst Musik, du siehst die Pupi, die werden, es plötzlich ist interessant, weil es ist auch, die ganze Rock'n'Roll-Geschichte ist interessant, ist faszinierend. Leute nehmen Drogen, sterben, leben viel schneller als andere Menschen. Es ist etwas, das fasziniert. Leute sind neugierig.
Wieso hast du nie Drogen angenommen? Ich weiss ja, dass du dann nachher ein bisschen im Zürich-Ausgang unterwegs bist und auch Freunde hast in dem Environment, das sehr...
es ist so schwierig für Leute zu glauben, dass ich nie Drogen genommen habe.
Ich glaube dir das.
Nein, aber zum Beispiel, wir sind an einem Moment gekommen, wo mein Label damals mein Manager angerufen hat, um über meine Drogenprobleme zu reden. Mhm. Und mein Manager hat gesagt, der nimmt ja keine Drogen. Und dann haben sie gesagt, nein, es ist unmöglich, jemand, der so viel schafft, so viel Party macht, so wenig schlaft, so immer gut drauf ist. Es ist eigentlich, am Schluss ist es als Kompliment geworden. Ja. Und dann habe ich gesagt, nein, ich kann einfach, aber hey, ich bin, weißt, wie oft, und ich bin neugierig und ich finde es lustig und es stört mich gar nicht. Gell? Ich bin gar nicht der Judging-Type und ich bin, weißt du, wie oft schon in die Zürich-Clubs in der Toilette gewesen, mit Leuten, die gecoxt haben und so. Ich habe es einfach nie genommen.
Aber gerade bei dir, Adrenalin-Junkie, Musiker, Abenteuerlustig, Sachen, weil, dass du nie gesagt hast, okay, now, ich habe alles erreicht, ich bin genau an dem Punkt, wo ich würde sagen, now, what the fuck, einmal probiere ich das jetzt auch. Oder... ich gehe auf die Reise mit. Einmal MDMA, einmal LSD, einmal Koks.
Hat mich nie angemacht. Und ich glaube, das ist auch, weil sie sind sehr, sehr gute Kollegen und alles. Die Leute, die ich... Und hey, sie machen es, was auch immer. Mhm. Aber mein Core Group, mein Kreis, sind eigentlich immer Sportler. Mhm. Und ich weiss, Sportler sind auch... Die gehören auch in die Kategorie ab und so. Aber in meiner Gruppe ist es mega weird.
Gerade Hockeyspieler.
Ja. Der Hockeyspieler tut am meisten snoozen. Und das ist auch easy, oder? Habe ich auch nie gemacht, by the way. Der Einzige in der Garderobe. Weil mir ist erzählt worden, dass du nachher ein Loch hast. Und das habe ich auch nicht
gewollt. Ich habe einmal gesnoozt in Davos, auch von einem Hockeyspieler.
Ja, hast du nachher gekotzt.
Und Bro, kurz, ich bin jetzt noch am Schlafen.
Ja.
Ich bin so wild out.
Ich habe gesehen, was es zu den Leuten macht.
Und dann gibt es so verschiedene Stärken. Und er hat gesagt, Jons, bist du sicher, willst du das nicht? Das ist im Fall mega stark.
Ja.
So, fuck, der war besoffen bis am Wochen. Ja. Und wenn das da hingehauen, Bro, ich bin am nächsten Tag irgendwo aufgewacht, immer noch Hotel.
Ja, ja. Aber das ist sowieso in Davos. Spengler gehabt, oder wie?
Ich habe 3 Jahre lang Spengler gehabt, TV moderiert dort oben. Ich glaube, es ist dort irgendwo. Und am nächsten Tag, genau, habe ich mit Kloten müssen auf den Dreh gehen, irgendwie trainieren und zum Ono Del Guto in die Kabine und weiss ich was.
Mhm.
Yeah. Zum Glück ist er auch ein Rock'n'Roll-Typ.
Der ist auch ein Rock'n'Roll-Typ, ja.
Aber es war lustig. Ja, also du hast einfach nie...
Nee, und ich habe auch das Ding, ich berühre meine Nase mega viel, mega oft. Und das sieht auch noch so... das ist wirklich ein Gespräch, das ich... oft haben und Leute, ich muss es wie immer beweisen, aber nein, also jeden engen Kollegen von meinem Kreis kannst fragen. Sie werden zuerst
sagen. Ich glaube eher, dass du wahrscheinlich mal ein Alkoholproblem gehabt hast. Oder du hast auch ein bisschen über das geredet und du hast nie, irgendwann, gerade kürzlich glaube ich, in einem Interview hat es dann wieder geheißen, nein, ich bin nie alkoholabhängig gewesen. Aber wenn du jeden Tag, also das Blaue Kreuz definiert das so, wenn du jeden Tag irgendwo ein Güppli oder auch noch ein Spritzerli oder so, wenn irgendwo ein bisschen Alkohol in deine Veins hineinfließt, deine Blut kommt, dann bist du eigentlich per Definition ein Alkoholiker.
Aber das ist wirklich per Definition. Und ich glaube, also ich habe es auch gelesen, dass wenn du über 130 Tage im Jahr trinkst, dann bist du considered Alkoholiker und so. Was ich wollte...
Also wärst du laut dieser Definition drin gelandet, oder nicht?
Also über 130 Tage haben wir definitiv getrunken. Aber alle im Business.
Ja.
Ich glaube wirklich, also jetzt weniger, weil es jetzt ein bisschen mehr Leute sind mehr so selbstbewusst geworden und ich treffe ja eigentlich immer mehr Leute, die nicht mehr trinken oder die aufgehört haben trinken.
Ja, man zelebriert den gesunden Lifestyle auch ein bisschen mehr.
Wo nie aufgehört trinken, ist es ein riesen Drama gewesen. Das erste Mal war es der lustigste Witz für alle. Ja. Ich habe gesagt, nein, merci, ich trinke nicht mehr. Und am Anfang nimmt man die nie ernst, weil du sagst, ja, wie lange trinkst du nicht? Ja, 3 Tage. Mhm. Sag, ja, nimm einen Shot. Dann sag ich, nein, ist gut, merci. Ich bin die erste Woche, als ich aufgehört trinken, bin ich auf Tournee in Belgien. Und die saufen wie verrückt, gell? Und nachher ist ja auch noch Tradition.
Überall,
und nachher ist ja, ja
überall,
und
das, all deine Events, überall. Was ist das Erste, was du gebracht hast? Ja. Und wenn du in den Club gehst, hey, komm! Und was gibt es Schöneres, als mit jemandem ein Schöttli zu nehmen? Und wenn du nein sagst, hey, was ist mit dir los?
Es ist schon ein Vibe-Killer. Ich habe in der Zwischenzeit mega viel Technik.
Ja.
Developed. Ich
manchmal auch Eistee-Schötli bestellen.
Ja, und ich gehe auch in den Laden, wo Leute wissen und ich weiss und sie geben mir so eben
Zwinker,
oder Wasser. Kommt auf die gleiche Farbe, bei den anderen, die Alkohol trinken.
Aber eigentlich heavy, dass man das überhaupt muss, so eine Strategie hat.
Ja, das ist schon crazy.
In unserer Gesellschaft.
Es hat ein mega, es ist ein lustiger Komiker, der das sagt, hat gesagt, was ist mit Alkohol? Wenn ich würde jetzt sagen, dass ich Mayonnaise aufgehört essen, würdet ihr mich jetzt nicht fragen, warum? Weißt?
Ja, weil es hat halt immer, look, es ist während der Prohibition verboten gsi. Es ist, es ist eine Droge.
Mhm.
Es ist, wenn du zu viel konsumierst, verlierst deinen Sens. Und das hat irgendetwas Verruchtes und Verbotenes. Und der Mensch strebt halt nach diesen Erlebnissen und diesen Abenteuern. Wann ist das letzte Mal, wenn du einen Tropfen Alkohol hast?
Vor 7 Jahren.
Sind dort nie?
Nein, das einzige Mal, was passiert ist, wenn du plötzlich, keine Ahnung, du bestellst ein alkoholfreies Bier und sie hat es nicht verstanden und sie gibt dir normal und denkst, ich trinke einen Schluck und ich weiss sofort und denke, scheiße, und ich gebe es weg. Aber das ist mir wahrscheinlich.
Aber nie ein Gläschen Bier oder passiert. Hey, heute ist Hochzeit von dem.
Nein, ich bin wirklich, ich bin all in or all out. Ich meine, ich bin an einem Morgen aufgewacht und eben nur zum das Problem von Alkohol, weil das ist jetzt. Medien das auch sehr gerne, weil sie brauchen Schlagzeilen, wie sagen wir, oder?
Selbstverständlich.
Und nachher plötzlich kommt jeder zu dir und hat das Gefühl, du bist Alkoholiker gewesen. Aber ich habe wirklich, das ist jetzt keine Entschuldigung oder Ausrede, aber wenn ich ja nicht wollen trinken, habe ich auch nicht getrunken. Ich meine, es ist jetzt nicht, dass ich meinen Tag mit einem warmen Bier anfangen musste, um fit zu sein oder zu mich selber zu fühlen.
Also
diese
Phase hat es nie gegeben, wo du morgen aufgestanden bist? Und
nein, nie. Ich bin nie Daydrinker gewesen, außer Ferien, was so immer. Ja. Aber ich habe auch nie vor Konzert getrunken. Ich bin wirklich ziemlich responsible unterwegs gewesen, muss ich sagen. Und an einem Morgen bin ich einfach aufgewacht und das war eben der Sommer 2019, gewesen, fucking Rockstar Lifestyle gehabt, Festival Headlining, eben Private Jet, Yacht, whatever, so hoher Niveau Lifestyle. Und irgendwann bin ich im September aufgewacht, ich habe mich so in einem Hotelzimmer, ich bin allein dort gewesen, habe mich im Spiegel geschaut und gesagt, weißt du was? Hör mir einfach auf mit dem Alkohol. Und das war auch genau die Shania Twain-Gesprächezeit, wo ich wusste, okay, in den nächsten Monaten werde ich viel müssen ändern in meinem Leben, dass es mir nachher wieder besser geht. Und Alkohol aufhören zu trinken, war wie das Einfachste gewesen, dass ich nachher auch keine besoffene E-Mail um 3 Uhr morgens meinen Manager schicke, wo ich sage, wir arbeiten nicht zusammen, weil ich plötzlich emotionell geworden bin. Weißt? Das war ein bisschen so die Vorbereitung für diese Phase gewesen. Dann habe ich ja jedem gesagt, ich höre auf ein Jahr, weil Leute haben Erwartungen. Weißt? Sie sagen, was, du hörst auf trinken? Ich habe schon ein paar, nicht viel, gell? Aber ich habe schon ein paar Kollegen verloren in diesem Prozess. Und du merkst, es sind einfach Leute, die du im Ausgang gern gesehen hast und wo mein Vater hat gesagt, ja, der ist nur da, um dich Schott zu bringen.
Mm.
Und ich habe schon ein paar Kollegen gehabt, die ich nachher probiert habe, ein Gespräch zu führen und es ist mich null interessiert, was sie erzählt haben. Es ist einfach über den Kopf geflogen und ja, aber wir reden wirklich von 2-3 Leuten, gell? Und,
aber es hat so etwas vom Drogendealer, der dann nicht mehr da ist, oder sich nicht mehr interessiert.
Ja, eben. Es und du weißt, ich bin auch immer der, Leute sind um mir, ich bin voll der geile Sieg in den Partys. Weißt, ich habe Flaschen gezahlt, ich habe geschaut, dass alle immer eine gute Zeit haben. Hast gemerkt, okay, jetzt ist die Zeit für eine runde Shots. Du kennst es.
Du bist wie mein kleiner Bruder irgendwie. Ja, nein, ich alles, was du sagst, es resoniert so mit mir, weil ich genau die gleichen Geschichten erlebt habe. Nur ich habe nie unter der Woche getrunken. Keinen Schluck. Nicht Apéro, nicht der, hey, jetzt ist sein letzter Abendtag, alright, let's have. Nichts, aber am Wochenende Eskalation.
Ja, aber bei mir haben wir kein Wochenende. Es ist einfach, jeder Tag ist ein Wochenende. Ob es ein Mittwoch oder ein Samstag ist, macht null Unterschied.
Aber ich halt unter der Woche, weißt du, mit zuerst Energy Downtown, nachher Morgenshow, ich einfach müssen funktionieren.
Ja, eben, Morgenshow vor allem.
2:30 Uhr läutet der Wecker, da kannst du nicht mit einem Hangover reinigen, das geht nicht. Aber am Wochenende brauchst du dann gerade, für mich ist es so, dass ich ein Outlet brauche. Der Dampfkessel ist so am Drucken, dann irgendwie am Wochenende hat er müssen explodieren. Und dann irgendwie gerade noch reingerettet in Montagmorgen und ab dann wieder sau seriös. Ja. Sport, das.
Ja, aber also so ist die Gesellschaft eigentlich gebaut.
Ja, ich weiß.
Ich meine, das ist wie, okay, Montag, Freitag sind wir ernst, arbeiten wir, kriegen wir unser Geld und nachher lassen wir einfach das Ganze raus am Wochenende.
Hast du Alkohol auch nie mögen? Ich mag den Alkohol eigentlich gar nicht.
Ich habe es geliebt. Ich habe mega schöne Momente gehabt, dank Alkohol. So, vor allem Wein. Ich meine, ich habe Wein dürfen trinken, wo mich zum Trennen gebracht haben. Gell? Also wir hatten in Japan einen ganz spezifischen Abend gehabt, mit einem Schweizer Kollegen, der Vigneron ist, ein Weinmacher, wie sagen wir. Ne? Und wir haben dort einfach, ich weiss noch, es ist Château Latour, Château Lafite, was war Mouton Blanc. Wir haben so einfach mega geile Weine. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen richtig gesagt habe, aber es waren mega gute Weine. Und der Abend, der wird dich für immer erinnern. Das war so schön. Aber was nachher ist der Geschmack, wenn ich aufgehört habe, ist mir nachher der Geschmack wirklich zu viel. Also wenn es jetzt so einen Alkohol gibt, im Tiramisu, Biscuit unten, das schießt mir an. Weißt, es ist wie, jetzt habe ich es gar nicht mehr gern. Aber früher habe ich den Geschmack schon gern.
Ja, an dem Punkt bin ich eigentlich auch. Und ich trinke auch eigentlich jetzt auch der Wochenende fast nichts mehr. Oder ich bin gar nicht mehr so viel unterwegs. Aber
bist du alt geworden?
Ja, nein. Und das, auch das, weißt du, ich finde es. Der Gedanke, so an einem sober Day, wo ich mit jemandem da sitze und rede, nur schon der Gedanke, oh, am Wochenende müsste ich etwas trinken. Und dann denke ich wieder, ja, aber wenn du etwas getrunken hast, hast du dann die Momente, wo eben, wie du sagst, wo so geil sind und die Leute sind im Club und mit der Musik und Girls und das und jenes. Ich bin auch eher ein schücher Typ, wenn ich, weißt du.
Hat dir denn der Alkohol geholfen, ein bisschen andere Persönlichkeitsentwicklung?
Ja. Und es ist eigentlich traurig, aber es ist
nein, traurig. Also traurig ist nicht, du musst es einfach anders lernen. Gell? Ich kann jetzt nicht, weil es hat Leute, die hören auf trinken und du siehst sie nie mehr wieder. Gell? Sie verstecken sich, weil sie schaffen es dann nicht im Ausgang. Das ist auch fein. Aber für mich, ich liebe Partys so fest. Ich bin jeden Sommer bin ich 5-6 Mal in Ibiza. Gell? Und ich gehe nüchtern an diesen Partys, wie Elektromusik einfach etwas in mir macht. Und ich gehe trotzdem auf diese Reise, aber einfach nüchtern. Und das musst du auch lernen. Als ich auch aufgehört trinken, bin ich schon 3 Monate bin ich weniger im Ausgang gewesen. Habe mega viel Zucker gegessen, weil ich den Zucker von irgendwo nehmen musste.
Ja, krass.
Und aber nachher habe ich es wie gelernt. Und ich gehe immer sehr, sehr gerne im Ausgang. Weil eben, es ist so geil und du lernst coole Leute kennenlernen und so. Ich feiere das Ausgehen immer noch sehr.
Ja, ich
das Feiern.
Ja, das Feiern. Es ist hure geil. Ich finde einfach, wenn du dich selber so ein in ein anderes State of Mind kannst verfrachten, macht es vieles viel einfacher, es macht es viel lässiger, es macht es viel intensiver, auch sexuell. Es ist wie auf einem anderen Niveau. Und jetzt,
also findest du jetzt besser nüchtern als besoffen? Oder? Weil es ist alles geil, es hat alles seine Pro und
ich muss ehrlich sagen, eher besoffen. Ich weiß nicht, ich bin enthemmter, du hast wie no strings attached.
Also ich habe jetzt das Gefühl, ich habe es beim Nüchtern 1000 Mal lieber, schon. Weil du bist...
Aber du bist verliebt jetzt. Das ist, glaube ich, auch
nochmal
etwas anderes.
Nein, es geht nicht mehr um das und über das reden wir nicht. Das ist zu kompliziert, um euch erklären, was wir da alles machen.
Aber wir haben mega viel Zeit, also wir können sehr
ich nicht, ich muss Massage machen. für meinen alten Mann rücken.
Okay, also auf Facebook wird jetzt stehen, it's complicated. Gut.
No, it's not complicated. Es geht gar nicht um complicated zu sein. Es ist einfach, ich mache es wahrscheinlich nicht... Wie jeder, und es ist nicht etwas, wo ich einfach gerne darüber diskutiere.
Aber Frauen allgemein ist natürlich schon...
Hey, ich liebe Frauen. Frauen sind so wunderbare... Es ist... Und ich finde es... es ist schon schade, man bekommt als Mann, finde ich, mega viel Hate. Und wir reden über Frauen immer im Positivste, was es gibt immer die Interviews, wo die Leute gehen in der Straße und fragen die Frau, hey, was haltest du von Männern? Und sie, ja, Pigs, nein, nein, nein. Und dann machst du das Gleiche wie Männer, was sie, ja, ohne den könnten wir nicht leben und so. Ich glaube, ja, das ist ein bisschen schade, aber ja, also Frauen, ich könnte nicht ohne Frauen in meinem Leben gut leben. Und es fängt mit meiner Mutter, meiner Schwester. Ich arbeite fast nur mit Frauen. Mhm. Ich habe es einfach mit Frauen immer sehr gut. Wir verstehen uns gut.
Sabrina, deine Managerin.
Sabrina, die seit 15 Jahren mit mir arbeitet. Sie ist wirklich mein Angel.
Shania.
Mentorin. Ja, wirklich Mentorin. Ich habe wirklich fast, also ich habe meine besten Kollegen, aber sonst habe ich wirklich mega viele tolle Frauen
um aber mich. Aber das Problem ist, gerade die Feministen, die natürlich jetzt uns mit den Lupen und den extrem klaren, mit dem Highlight-Marker und so zuschauen.
Aber das ist auch eine Mediensache, ehrlich gesagt. Ja. Das ist so, aber es weißt, ist so wenn, im Rampenlicht im Moment.
Ja, weißt. Aber wenn du dann im Skianzug von der Laura Gut auf dem Balkon stehst, in ihrem Hotelzimmer. Ja, weißt du, was...
ja, aber das in anderen Zeiten gewesen. Dort hast du so weit können machen, sozusagen. Ja. Da haben wir auch, also sie ist zuerst mit meinem Hemd. Und ich bin nachher mit ihrer Ski-Kombi aufs Balkon gesehen.
Aber die haben schon etwas gehabt dort zusammen. Also.
Hey, haben wir nicht gehabt. Es wird für immer ein mysteriöser Moment bleiben. Aber ich habe es
ziemlich. Schwindtrikotwechsel nach dem Fußball.
Ja, wirklich. Aber so okay, hat es sich gefühlt. Und so haben wir auch ein bisschen mit den Medien gespielt, natürlich. Ja, wir haben gewusst, was das machen könnte. Aber das war noch ein gesundes Spiel mit den Medien. Heutzutage ist wirklich
ist
viel, viel Angriff, viel. Es ist ein Tribunal geworden, wie sagst du das? Also du plötzlich tag und du bist fertig.
Du bist vom Gericht, du musst dich rechtfertigen.
Ja, so. Wirklich so. Ich habe es zum Glück immer sehr gut mit den Medien. Ich spiele auch das Spiel mit den Medien. Es gibt nie zu viel, aber trotzdem immer ein bisschen. Und ich glaube, wir haben uns in dieser Beziehung mit den Medien finden wir uns sehr gut. Aber ja, es ist...
Mit dem Manuela Frey bist du auch noch zusammen? Aber mit ihr bist du dann mal in einer Beziehung gewesen, gell? Oder das auch nicht?
Hey,
das weiss man auch nicht.
Ja, das weiss man, nein.
Weil ich bin wirklich nicht der Gossip-Dude.
Ich weiss, nein.
Aber ich sehe dann die Artikel und ich habe dann die Bilder.
Ich glaube, es ist... Irgendwann habe ich ein Blue-In-Artikel gesehen, wo einfach geheiss hat, Bastian Becker seit 8 Jahren Single.
Ja.
Und es ist eben der Gefühl. Und Ich hatte Beziehungen in der Zeit, wie wir es gemacht haben,
Ich bin seit 11 oder 12 Jahren Single, wirklich Single.
Also es funktioniert.
Ja, es funktioniert gut. Aber es ist auch schön. Es ist auch schön, eine Beziehung so. Und es ist auch schön, wenn man Manuela Frey auf seiner Seite hat.
Mega. Und Manu ist eine von der so cool. geilsten Personen, cool. die ich je getroffen habe. Ja. Und ich meine, wir sind immer sehr oft im Kontakt. Ich feiere sie. Ich finde sie ist für mich. Eine der geilsten Frauen überhaupt. Aber es ist halt... Ich schütze schon Leute, die mich sehr nahe sind, schütze ich immer. Ja. Und wegen dem rede ich immer so wenig wie möglich über die. Und mit dem Manu ist es mal einfach in den Medien rausgekommen, weil wir an einem Charity-Event zusammen dort waren auf dem roten Teppich. Und plötzlich hat es geheißen, jede Zeitung ist ein Foto und so. Und weißt du, wir sind ja auch Menschen und wir lernen und wir haben nicht gewusst, ob wir das zeigen wollen oder nicht. Und nachher siehst du dich überall. Und nachher, zum Beispiel für mich, war es einfach etwas unangenehm gewesen. Ich habe mich nicht wohl gefühlt, mit das zu zeigen. Und ich bin auch kein, wie heisst das auf Deutsch? Promi-Servela oder wie
heisst es? Promi-Servela.
Ja, so etwas heisst
es. Ja, genau.
Das bin auch nicht, ich brauche jetzt nicht, meine Shows sind ausverkauft, Leute hören zu meiner Musik. Ich brauche jetzt nicht mehr als meine Musik zu zeigen, sozusagen.
Gibt es irgendeine mega berühmte Frau, die mal mit ihr etwas gehabt hast, wo die ganze Medienwelt und alle Leute Kinn da oben kämen? What? Weiss ein bisschen.
Ja, Brudi. Ich war schon gut unterwegs.
Ja.
Ja, ich werde auch nicht viel dazu sagen, aber die Gerüche von deiner Beziehung gibt es.
Ich mag mich erinnern an die Zeit und darum will ich jetzt eben, haben immer ganz klar abgestrickt in dem Podcast, dass Menschen wirklich nur über das reden, was sie wollen reden. Darum musst du mich jetzt vielleicht ein bisschen bremsen, wenn ich von dieser Zeit erzähle.
Ich finde es lustig, wie du dich... Es ist auch ein interessantes Thema, aber ich sage einfach nicht zu viel dazu.
Und ich habe ja genau das gleiche Problem wie du, weißt du? Und ich habe auch die Geschichte in der Zeitung, ich werde das nie vergessen, der Rico, der ja da war im Talk, wo sie Vizemiss Schweiz war und wir haben damals uns kennengelernt. Mm. Und am nächsten Tag steht in 20 Minuten irgendwie so, da knistert das und so. Und ich kann mich genau auch an den Moment erinnern, als ich das in der völlig unerwartet in der Zeitung und so, I didn't really want that. Ich muss noch schnell, mega viele Leute, das muss ich schnell dazwischen schieben, ADHS, Klammerbemerkung. Ich komme oft Feedbacks über, wieso müsst ihr immer Anglizismen und diese English Words und so, redet einfach Schweizerdeutsch. Was man fairerweise muss sagen.
Leute motzen einfach für alles.
Ja, aber wir reden normalerweise Englisch miteinander. Wir reden eigentlich seit Anfang an, konversieren wir auf Englisch.
Ja, es hat immer. Einfach Sprachen, wo ich auch.
Und die Schweizerdeutsch ist viel besser geworden auch in letzter Zeit, früher, wo wir uns kennen. Ich bin englisch sprechend aufgewachsen, du hast super Englisch geredet. Wieso bist du eigentlich so ein schwerer Sprachtalent?
Ich bin so fasziniert von Sprache.
Hast du Schweizerdeutsch so gut gelernt?
Hey, unterwegs, in der Deutschschweiz da, in diesen Clubs, in diesen Toiletten mit Koks.
Wo du nicht genommen hast.
Wo ich nicht genommen habe. So, dass es nicht so schneiden kann. Gell?
Ja, ich denke jetzt lustigerweise gerade an einen Kollegen, der aber auch kein Kenntnis daraus macht, wo wir auch sehr gut kennen. Mhm. Und er und seine Frau sind mega Fans von dem Podcast.
Mhm.
Und,
gut. Wir sagen einen lieben Grüß.
Ich habe ihn auch kürzlich gerade wieder gesehen und ich mag ihn extrem gut.
Ich auch.
Wir haben auch unsere Ups und Downs gehabt, über die letzten. Darum bin ich, glaube ich, auch nicht an der Hochzeit eingeladen.
Schade, das ist der schönste, was ich habe erlebt. Das war wirklich Celebration of Love.
Celebration of Love und Pat Bulgner war auch da.
Zum Beispiel.
Alle haben Musik machen, Bastian Baker Musik.
Es war sehr musikalische Hochzeit.
Es war auch sehr Instagrammable Hochzeit, wenn man ehrlich
sagt. Ja, aber ich glaube, das ist nicht die Priorität war. Es ist so geworden, weil es hat einfach so ausgesehen. Ja. Aber es ist wirklich eine Celebration of Love gewesen.
Also auf jeden Fall die Sprache, einfach ein riesen Talent von dir. Und
ja, und ich meine, ich finde das am schönsten, wenn du mit Leuten kannst reden in der Sprache, die sie am besten können. Und klar, im Schweizerdeutsch mache ich immer noch Fehler. Klar, es ist nicht perfekt, aber wir verstehen uns. Ich kann meine Idee und was ich würde sagen, ziemlich klar.
Aber darum haben wir jetzt speziell in dieser Ausgabe Spaghetti mit Ketchup und Käse, oder wie wir es eigentlich müssen sagen, Spaghetti with Ketchup and Cheese.
Ja, oder Spaghetti mit Tomatensauce.
Habe ich halt nicht so gerne mit Ketchup. Hast du es noch nie probiert?
Habe ich das schon probiert? Ja, ich habe sicher irgendwann probiert.
Aber zu dem kommen wir auch noch später.
Okay, gut.
Shania Twain, wie ist das zustande gekommen? Wenn wir schon von den Frauen und den Göttinnen reden, Shania Twain, vielleicht Top 5 erfolgreichste
All-Time.
Mariah Carey, Whitney Houston,
Céline Dion
und dann schon gleich mal kommt Shania Twain.
Ja, sie gehört definitiv in die Kategorie.
Sie wohnt ja in Montreal. Wohnt immer noch? Immer noch am Genfersee.
Ja.
Seit Jahren. Sie hat auch crazy fucked up Beziehungsgeschichte gehabt.
Mit dem Matt Lang.
Mit dem Mann, der nachher sie betrogen hat. Mit ihrer besten Freundin, die das aber zuerst bestritten hat. Und das ist alles an der Öffentlichkeit.
Ja, ich weiß. Ich bin einfach, ich höre einfach gespannt.
Ich habe dort immer gedacht, ja gut, du weißt natürlich viel mehr, aber ich habe dann immer gedacht, wenn Shania Twain und Bastian Baker etwas zusammen hätten, das wäre natürlich spannend.
Ja, aber das ist wirklich, also es ist mir nicht einmal im Sinn.
Aber wie ist sie auf dich aufmerksam geworden? Wie ist die
Claude Knobs.
Auch.
Montreux, ich habe dort in einer Show gespielt, sie war dort. Sie hat mich super gefunden, scheinbar. Mhm. Und nachher sind wir. Aber das Geilste mit ihr und der ganzen Beziehung, die wir haben, ist, bevor wir irgendeine Musik zusammen gemacht haben oder bevor wir auf Tour gegangen sind, sind wir wirklich so 5-6 Jahre zuerst Kollegen geworden. Mhm. Ich weiss noch, ich war so schockiert, als ich sie das erste Mal auf der Bühne gesehen habe. Weißt du, Hair, Make-up, Kostüm, Präsenz, fucking Bosswomen. Ich kenne sie vom, weißt du, daheim, im Training, mit Kappen. Sie kocht eben mega gerne Spaghetti für uns um 2 am Morgen, wo alle noch ein bisschen Hunger haben, nachher das ganze Abend Musik hören und Society Games spielen und so. So habe ich ihre kennengelernt. Mhm. Und ich bin natürlich, ich habe gewusst, wer sie ist, ich habe die Musik gerne gehabt, aber ich bin jetzt nicht Fan gewesen. Es ist wirklich, wir haben unsere Beziehung auf ein super Niveau können starten und sie hat auch, ihre Mann ist der geilste Sieg, der Fred. Und ich meine, wir haben auch immer die beste Zeit alle zusammen gehabt.
Und der Fred war der Mann von ihrer besten
Freundin.
Also sie haben Partnertausch gemacht?
Ja, das war ein Swap. Genau, ja, wirklich. Und
die haben jetzt keinen Kontakt mehr untereinander, oder?
Hey, also so viel ich weiß, weniger.
Haben die Kinder miteinander?
Die haben beide Kinder, aber nicht zusammen.
Nicht zusammen, okay. Ja. Das ist eine recht komplizierte Situation.
Ja,
könntest du ein paar Songs schreiben darüber?
Ja.
Und du hast vorher gesagt, zu kitschig für Netflix.
Zu kitschig, ja, zu kitschig wahrscheinlich. Aber nein, ja. Schau, und nachher war es einfach so, die erste Möglichkeit ist gekommen, weil sie im 2015 ihre erste Tournee gemacht hat, in 15 Jahren, ja. Nur Nordamerika.
Ja.
Gavin DeGraw war Opening, ja. Auch ein verdammt geiler Sänger.
Ah.
Chariot und all diesen Songs von...
I love you more than you'll ever know.
Ist es er?
Ja, das ist auch Gavin
DeGraw. Ja, kann sein. Ich hatte ihn einmal am Telefon, zwei Stunden lang, ich wollte ihm ein bisschen so Songwriting-Tipps fragen und so. Ja. Und sein Tipp war einfach, ich sollte einfach alles allein machen. Uh-huh. Er hat gesagt, don't do songwriting
session.
Das hat
mir lustigerweise immer das Gefühl gehabt, dass er so ein bisschen allein unterwegs ist. Ich habe ihn mal im Madison Square Garden gesehen, als Vollband von Billy Joel, glaube ich. Er ist auch krass.
Und die Songs, ich meine, das ist auch meine ganze Kindheit.
Und hast du mit ihm telefoniert?
Und dann mit ihm telefoniert, um eben diese Tipps bekommen. Und dann hat er einfach gesagt, zwei Stunden lang hat mir einfach gesagt, wie ich alles allein machen sollte. Aber eben, er war Vorband auf der Tournee und er hat die drei letzten Shows mit ihr hat er nicht können machen. Er hat irgend so ein Schedule-Problem gehabt und Shania hat mir einfach angerufen und gesagt, hey, kannst du kommen und die drei letzten Shows als Vorband spielen? Mhm. Und klar habe ich es gemacht. Es war wieder einer von diesen logistischen Wunder gsi, wo ich in Lausanne gespielt habe und am nächsten Tag in Victoria irgendwo Kanada gespielt. Wow. Und wenn einer von den drei Flügen mit halb Stunde Verspätung wäre, hätten wir es nicht geschafft. Yeah. Es hat geklappt, haben wir die drei gemacht. Sie hat gemerkt, ich kann 15'000 Leute gut managen mit meiner Gitarre. Und nachher von 2018 einen grossen Tour gemacht hat, weltweit 90 Shows auf jedem Kontinent. Das ist einfach so eine Geschichte mit Sibirien, daheim gsi in den Bahamas. Und wir hatten einen schönen Tag gehabt, alle zusammen und dann habe ich einfach frech gefragt. Ich habe gesagt, hey, wenn du Vorband brauchst für die Tournee, ich wäre im Fall sehr motiviert. Und nachher hat es geheißen, okay, sie wird das überlegen. Und nachher hat es geheißen, okay, Nordamerika bekomme ich fix. Und nachher hat es einfach irgendwann hat mir der Fred angerufen und gesagt, hey, weißt du was?
Komm, let's do it all.
Let's do it all. Und ich weiss noch, ich war mit meiner Mutter im Auto gewesen, und sie hat mir, ich hatte einen Giggle. Ich musste ein bisschen lachen. Und sie so, ich weiss noch, meine Mutter hat wirklich so gesagt, was ist jetzt? Weißt du? Und so, gib's mir noch. Yeah. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe auf eine Welttournee mit der Shania Twain. Und das war wirklich ein schönes Moment, gewesen, schön. Muss ich sagen. Ja. Und nachher, das war auch eine krasse Tournee. Wir haben jede Arena, die du dir vorstellen kannst, auf der Welt, haben wir gespielt.
Das ist Wahnsinn. Und jetzt frage ich ganz böse, wieso ist denn der Bastian Becker nicht ein Weltstar heutzutage? Mit dem Output, mit diesen Stadien, mit dem Aussehen, mit dem Talent?
Ja, mit so vielen Komplimenten. Hey, es ist eine schwierige Frage zum Antworten. Ich glaube, es liegt an so viel. Meine grösste Ausrede, wenn ich nicht mich selber kritisieren will, ist Covid. Das heisst, ich habe 2018, 2019 haben wir die Tournee gemacht mit ihr. Und gerade wenn ich das ganze Ich gemacht habe, international, wo wir eigentlich geplant haben, okay, wir gehen in all diesen Städten zurück und wir spielen vor wahrscheinlich 300 zu 500 Leuten. Weil die Tournee ist super gelaufen, gell? Jeden Abend habe ich Merch-Stand gemacht, sind hunderte Leute gekommen, wir haben wirklich eine Fanbase aufgebaut. Mhm. Also es hat sich wirklich gelohnt. Und nachher ist eben der dumme Covid gekommen und das hat alle Plans natürlich kaputt gemacht. Das ist jetzt eine Ausrede. Ich glaube, nach der Covid ist es einfach gewesen, ich bin realistisch geworden und habe gesagt, okay, jetzt wäre die Zeit, wo ich wirklich Gas geben muss. Und in den Orten, wo ich schon bekannt bin, einfach so viel arbeiten wie möglich. Und die Entwicklung international hat mich wie weniger interessiert nach der Covid. Und es hat mich weniger interessiert, ein Flugzeug um 5 Uhr morgens noch auf Hamburg zu einer Morgenshow im Radio zu machen, wo er wahrscheinlich 3 Tickets hat er verkauft an meinem Konzert dort. Ich habe einfach weniger Lust auf solche Sachen gehabt und der Knie ist auch an dem Moment gekommen.
Mhm.
Und du weißt, wenn du Knie machst, dann bist du in der Schweiz das ganze Jahr und dann habe ich 2 Jahre gemacht vom Knie. Und nachher ist plötzlich wie, ich habe schon ein bisschen geschaut, weißt, könnten wir jetzt Welttournee machen? Ich habe keinen Welthit. Das ist auch natürlich der grösste Faktor. Und es lohnt sich für mich nicht, jetzt international einfach immer wieder zu pushen.
Ich habe das bei dir immer gedacht, du hast keinen Welthit, weil deine Musik fast schon zu intellektuell ist. Sie ist fast ein bisschen zu deep und zu Songwriter.
Es ist sehr Songwriter, aber
Ich denke an Ron Francis, Junebug zum Beispiel.
Robert Francis.
Ron Francis war der Hockeyspieler bei Pittsburgh Penguins. Yeah.
Robert Francis.
Ich glaube auch ein rechtes Vorbild von dir.
Ja, ist ein guter Kollege von mir geworden über die Jahre.
Ich sehe euer Songwriting recht ähnlich.
Aber er hat mit Junebug einen Hit gehabt.
Mit seiner Stimme.
Ja, und seinem er hat eigentlich eine riesen Karriere sollen haben.
That's what
riesen
I'm
Karriere.
Aber der Pitbull, so, der Pitbull hat 20 Hits.
Nachher ist alles. Ich meine, du musst auch irgendwann musst du in die Gruppe kommen, wo sie sagen, okay, wir haben jetzt 10 Millionen, die wir gerne auf dir werden investieren. Ja. Du kommst alle besten Songwriter, und das sind alle Ausreden, gell? Aber es ist schon so, dass wenn du in der Top willst sein, ausser, es hat ein paar Ausnahmen, Shania ist natürlich einer von diesen Ausnahmen, sie hat immer allein gemacht und so weiter, aber ja, ich höre nicht auf, wir probieren es immer noch.
Jo.
Jetzt mit der Solaroy, der Künstler, den ich manage, das ist auch sehr cool. Er war auch in Italien zum Beispiel im Top 10 und so weiter.
Ja, aber dort sieht es so aus, wie wenn du dich schon so ein bisschen expanden und so ein bisschen ausweiten, deine Business.
Ja, mache ich auch. Ja. Aber das ist, ich denke, wenn. Also, jetzt habe ich meine Chance verdoppelt.
Baker, genau.
Weißt, sozusagen.
Ja, macht Sinn.
Aber nein, das ist immer
und
noch.
Deine Schwester, ich denke, sie will noch ein bisschen mehr.
Meine Schwester auch, vor allem singt sie jetzt auf Französisch, das ist natürlich auch ein Riesenmarkt in Frankreich.
Aber Covid ist so ein bisschen das, wo dir dort das Handwerk gelegt hat und wo dort vielleicht auch so ein bisschen in die Krise bohrt, lange Haare.
Hey, und ich muss sagen, schau,
Costa Rica.
Ich spiele es dieses Jahr, werde ich etwa 180 Mal spielen.
Ja.
Nur in der Schweiz, gell?
Mhm.
Keep cool. Etwa 100 Shows und nachher etwa 80 Shows von meiner Akustiktournee, wo lustigerweise, ich habe im März 24 die Akustiktournee angefangen. Es hätte jetzt 17 Shows geben. Jetzt geht die Tournee bis März 27 mit 200. Und ich hätte wie ein, es ist so schön, was ich hier in der Schweiz habe. Es funktioniert so gut.
Mega.
Ich meine, ich spiele Müller Hunziker 24 Mal.
Mega.
Es ist so verrückte Statistiken. Letztes Jahr haben wir als Schweizer Künstler am meisten Hard Sale Tickets verkauft mit der Akustiktournee. Ich habe wirklich keine Zeit.
Und auch das, ich kriege jetzt gerade nochmal in den Arsch. Ich habe immer so gedacht, Basti, ich habe dich so ein bisschen als scheuch und unnahbar erlebt. Und dann habe ich im Kongresshaus dich zum ersten Mal gesehen. Das ist auch ein paar Jahre her. Dort haben wir eben die Show zusammen gemacht. Mhm. Sit and listen. Du erzählst über deine Karriere. Mhm. Und die stärksten Momente sind wirklich gewesen, wo du allein auf dieser Bühne gestanden bist mit der Gitarre. Du hast das Publikum hure geil entertained. Mhm. Du bist ein lustiger Gesicht. Du hast eben das Talent und Songwriting und Musik und so. Will man gar nicht reden, aber du kannst das hure gut. Und es ist ein really fucking entertainment night, wenn man dich schaut, allein mit der Gitarre.
Das, hey, das scheinbar.
Und schätzt mir ein bisschen.
Look, es ist mein Lieblingsteil geworden. Die ganze Woche habe ich jetzt gespielt und ich bin nie so happy wie auf der Bühne. Und weißt, Cracker Joke ist auch etwas, was ich sehr gerne mache. Und es ist einfach, die Akustiktournee ist einfach das geilste geworden, muss ich sagen.
Ich habe ein paar schöne Bilder ausgepackt.
Ich freue mich schon sehr.
Aus unserer Vergangenheit. Und eben so die Zeit nach Shania Twain. Anführungszeichen Lebenskrise. Jetzt muss man ein bisschen sagen, was da. Magst du dich erinnern? Das ist das.
Alletsch Gletscher. Da bin ich. Ja, das ist bevor wir wieder angefangen können zu arbeiten. Gell? Da habe ich eigentlich Hockey gespielt. Weißt du noch? Da habe ich meinen Hockey-Comeback gemacht.
Genau, wieder professionell. Ich zoome jetzt da mal ein bisschen
hin. Wir sehen wirklich wie ein kleiner Perli. so Bagger-Rocker-Perli unterwegs.
Ja, voll. Also,
aber der Bart und Hart ist geil. Niemand hat mir erkannt, diese Zeit.
Niemand.
Das war so geil.
Schau mal da.
Ja.
Da siehst du ein bisschen wie der Boschi heute.
Ja, hat ja es hat etwas. Es hat wirklich etwas.
Und der da.
Und du siehst aus wie Loco Escrito da.
Das hat etwas.
Hat etwas, gell? Du, schau mal, Loco Escrito und Boschi.
Fährst du eigentlich noch Harley? Oder hast,
Ja. Ja, nur im Sommer, ich bin so einer.
Schau mal da.
Hey, die Haare, die ich hatte, das ist. Was habe ich da gemacht?
Crazy. Mann. Und dann habe ich so gedacht, eben, ist das vielleicht Crisis-Mode gewesen bei dir? Oder ist das einfach, ich probiere jetzt mal etwas Neues?
Ich probiere mal etwas Neues.
Und du bist auch mit einem Girl unterwegs gewesen, weißt du
noch? Ja, ich weiß noch, ganz genau. Eben, ich bin mit ihr stecken geblieben in Costa Rica.
Ja.
Und wir haben die schönste Zeit gehabt. Und nachher haben wir probiert, dass.
sie ist richtig hart verliebt in dich, Bruder.
Ja.
Leckt er mir. Ja. Und sie ist dann, wir sind ja da zusammen gereist, sie ist gefahren, wir sind auf dem TÜV gewesen.
Genau. Sie hat der Schweiz auch so ein bisschen schön können entdecken.
Ach, und sie hat dich ins Training gefahren. Und das, das ist so, sozusagen deine relativ schnell, so intensiv wahrscheinlich so fast deine Ehefrau.
Ja, es ist auch, ich bin noch nie so intensiv gewesen wie das, weil das ist jetzt, also 4 Monate bin
mega talentierte Tänzerin ist sie gewesen, aus Kanada.
Profi-Tänzerin aus Kanada, sie ist auch so eine herzige, so eine tolle Frau. Ich meine, und nachher, nachher sind wir genau an dem Punkt gekommen, wo sie eben mehr wollen, Family wollen, Kids wollen und ich eben nicht. Und das ist ein guter genug Grund zum Schluss machen.
Und wir haben uns ja dann nachher noch mal treffen mit ihr und so. Und dann habe ich ein bisschen geschrieben, haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und Kontakt gehabt. Und dann hat sie mich auch bei Instagram rausgerührt und so. Ich glaube, sie hat nichts mehr zu tun haben mit irgendjemandem, der mit ihr etwas, hast du je wieder etwas gehört von ihr?
Ja, ja.
Schon?
Es ist wie, was ich erzählt habe vorher bei meinem Manager. Wir haben 4 Jahre lang nicht zusammen geredet und jetzt gehen wir wieder gut einspielen. Wir rufen wieder an.
Und es ist so schön.
Genau.
Und ich sage immer, wenn du mit jemandem so gut auskommen bist oder du hast jemanden so fest geliebt, ich weiß nicht, ob du sie geliebt hast damals, aber nur schon so eine intime Beziehung hast. Warum? Lustigerweise auch meine Ex aus Kanada hat genau das Gleiche gesagt. Ja. If we break up, I never want to see or hear a fucking thing of you ever again. Ja. Oder ich will, dass du komplett aus meinem Leben verschwindest.
Ja.
Und
ich
habe das nie verstanden.
Ich habe ein nice Message 3 Jahre später bekommen.
Mhm.
Hey, merci für die Zeit. Das ist geil.
Wo sie sich verlobt hat mit dem anderen, hat sie mir auch geschrieben.
Genau.
Also morgen auf einmal läutet das Telefon. Und ich war so in meiner neuen Wohnung und es war so eher ein emotionaler Moment. Und ich habe so gedacht, ich habe so gespürt, das ist der Anna.
Ja.
Sie und dann schaue ich aufs Handy drauf und sie so, hey, this little Anna is growing up, I'm getting married, thank you so much for all this. Und ich so, wow, wenn du darüber lässt, wie das auseinandergegangen ist, ist das so ein Full-Circle-Moment.
Es sind eben, ich wollte sagen, so schließt sich der Kreis, gell? Ja, hey, look, ich glaube, es ist schwierig zu sagen, aber eben, wenn du so, es ist mir etwas... Wahnsinn, ich finde die Grenze zwischen Liebe und Hassen ist so
sind ja die
verdammt
das gleiche Gefühlsspektrum.
Aber das habe ich nie gehabt. Ich habe nie Schluss gemacht und jemanden gehasst. Yeah. Ich weiß nicht, ob sich, weil ich nie genug verliebt war oder ich nie genug an etwas geglaubt habe in einer Beziehung.
Du bist immer der, der Schluss gemacht hat, darum?
Nein, nicht einmal. Ich habe schon Situationen gehabt. Das ist für mich das Schlimmste, was ich je erlebt habe, in so Beziehungsdings, ich bin mit einer und das ist wirklich geil. Es ist auch mega, es ist eine bekannte Schauspielerin, wir haben das geilste Leben zusammen gehabt, weißt, jeden Tag war ein Anlass, wirklich einfach cool, es war ein cooles Setup. Und irgendwann sind wir bei ihr in Atlanta und wir haben unseren Kalender geschaut, es war August und wir haben gemerkt, dass das nächste Mal, wo wir uns treffen können, ist der 24. Dezember.
Christmas.
Weil sie so viel gehabt hat, ich so viel, es hat wie nie funktioniert. Und nachher war eben die komische Phase, gewesen, wo du sagst ihr Tschüss, sie musste irgend so Hollywood etwas machen, ich musste zurück in die Schweiz. Und ich meine, nachher schreibst du dir jeden Tag für einen Monat. Im zweiten Monat schreibst du dir jeden zweiten Tag, im dritten Monat wird es ab und zu so 3 Tag und es ist einfach, it fades out, gell? Und das war für mich das Schwierigste, weil es hat eigentlich nie einen Schluss gehabt, es ist einfach ein Schluss geworden, gell? Und das hat mich wirklich da, ich wirklich 2 Jahre lang habe ich einfach sehr Mühe gehabt, mega viele Songs darüber geschrieben, Tattoo on My Brain zum Beispiel. Und da habe ich zum Beispiel nicht Schluss gemacht, weil ich hätte gerne weitergemacht, aber es hat einfach wie so nicht funktioniert. Und irgendwann...
Das war auch mal so eine Geschichte, Tattoo in my brain, hast du gesagt, das ist für jemanden berühmt, aber du kannst nicht sagen, wer es ist.
Ja, das kann sein, ja.
Und jetzt, all die Jahre später, kannst du immer noch nicht sagen, wer es ist.
Warum sollte ich?
Weil es mega spannend wäre,
zu wissen. Ja, aber ich bin nicht der,
da bin ich jetzt genug Gossip.
Nein,
das
fände ich jetzt mega
spannend.
Ich bin nicht so der Ego-Dude, der jetzt sagen muss, ich bin mit dir, die und die gewesen. Ich habe eine unglaubliche, tolle Frau kennengelernt. Ein paar waren viel bekannter als ich, viel reicher, alles, was du willst. Und es wäre sehr interessant, diesen Namen zu wissen, aber hey, so ist es.
Zum Schluss, mein Lieben, Familie, Kind, wenn wir schon von so tollen Frauen reden, wo du das Glück hast, wo andere in einer Lifetime nicht überkommen und du wahrscheinlich jede zweite Woche, ist es ein Thema für dich? eben ohne, dass wir jetzt zu sehr auf deine Beziehung aktuelle gehen.
Also aktuell gar kein Thema, muss ich sagen.
Hast du gerne Kinder?
Ich liebe Kinder. Ich habe zwei Neffen jetzt und das ist, ich meine, du kennst es sicher, so New Love Unlocked. Das ist wirklich Liebe auf nächstem Niveau, gell? Und es ist nicht einmal mein Kind. Also ich kann mich sehr gut vorstellen, dass es ein Kind hat, ist das Schönste, was im Leben kann passieren.
Ich glaube, du hast einen hure geilen Daddy. Sport,
er hat mega viel. Das ist einfach, look, ich denke...
Adventures, weißt du, ein Traumvater.
Ich denke einfach weniger als die Leute. Ich meine, ich nehme einen Tag nach dem anderen und ich weiss, dass es eine Möglichkeit gibt, dass ich irgendwann ein Kind habe und eine Frau. Das kann sein. Ich meine, ich habe viel getrunken, jetzt trinke ich nicht mehr. Ich habe fast nur Fleisch gegessen, jetzt bin ich Veggie. Ich meine, ich kann mich sehr schnell komplett ändern, wenn ich einfach das Gefühl habe, jetzt passt es, oder? Aber im Moment gar kein Gespräch, nicht einmal ein Gespräch. Es ist wirklich nicht etwas, wo, ja,
bist
wo
mich anmacht. Du bist ein Typ, der so ein bisschen im Moment lebt und einfach
sehr,
Tag für Tag
ist. Sehr, ich bin so im Präsent. Und ich liebe alles, was dir im Präsent bringt. Wegen dem mache ich all die Adrenalinsport, weil das im Moment, wo du nichts anderes denkst, außer was muss ich jetzt machen, wann muss ich meinen Fallschirm öffnen, weißt
du? Und trotzdem auch, eben, cashmäßig muss es trotzdem irgendwie laufen und willst schon einen gewissen Lifestyle.
100%.
Eben, du hast coole Partnerschaften können machen in deinem Leben, geile Watchbrands, mit Hugo Boss, glaube ich, können Sachen machen, Autopartner und so weiter und so fort. Das ist auch ein mega Privileg. Mega. Aber ich glaube, die Gagen und so der absolute Hype-Time, die gehen ein bisschen zurück und sind vielleicht nicht mehr so hoch wie früher. Dafür kommen die Keep-Cool-Geschichten. Gehst jetzt auf Musical-Tournee, wie sieht das genau aus?
Hey, das sieht gut aus. Ich gehe eigentlich heute Nachmittag im Studio. Wir gehen das erste Mal die Songs einsingen.
Ist Viola ist auch dabei? Gell?
Viola ist auch dabei. Es fängt am 8. Oktober an in Zürich. Wir machen Zürich, Basel, Luzern. Seit 3 Monaten etwa 80 Shows. Wir hoffen auf 100. Vorverkauf läuft gut. Und das ist auch das erste Mal, wo ich etwas mache. Aber ehrlich gesagt, diese Sachen, das ist, bei mir war nie ein Gagenproblem. Oder die gehen runter, die gehen rauf. Ich habe einfach immer gewusst, ich würde Sachen machen, die ich liebe, die ich interessant finde, die ich noch nie gemacht habe. Ich meine, es ist auch, weißt du, Zirkus Knie, bin ich ja der erste Künstler, der das gemacht hat. Ich tue gerne so die Tür öffnen und ich habe gerne Spass und ich überlege mir jetzt nicht, ob man das sollte machen oder nicht, ob das meine Image wird zerstören, ob Leute nicht mehr werden rauskommen, ob ich ein Künstler von Zirkus bin oder Musical oder Akustik oder Rock oder was auch immer. Ich kann jetzt, dieses Jahr werde ich 3 oder 4 Albums rausbringen in verschiedenen Sprachen, gell? Also der Musical ist Deutsch, Portugiesisch singe ich jetzt, Französisch kommt auch noch und ich habe noch ein Classic Boston Baker Album.
Und Portugiesisch hast du auch einfach so für dich gelernt?
Ja. Also ich bin 2014 zuerst mal in Brasilien gewesen und ich meine, das ist mein Lieblingsland auf der Planet. Ich habe jetzt dort auch Wohnung gekauft. Aber es ist auch eine schöne Sprache, mega ähnlich wie Französisch. Ich rede auch Spanisch und Italienisch irgendwann, die Latinsprache. Du kannst wie so...
Kannst du Französisch eigentlich auch?
Ja, das ist meine Muttersprache, Baby.
Kleiner Joke.
Nein, aber eben, was soll ich mit dem sagen? Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, so money-wise, ich meine, ich glaube, dieses Jahr wird mein bestes Jahr aller Zeit sein. 15 Jahre nach dem Anfang der Karriere.
Cool.
Und ja.
Bevor du dazu beitragen kannst, kann ich dafür für ein Corporate Event noch buchen.
Das ja, ist, genau. Ich glaube, dank diesem Auftritt werde ich das Rekord brechen.
Super, Bro. Was ist auf der Bastian Baker Bucketlist? Was muss noch bis zum Sterbebett-Moment, wo du darauf zugelassen hast und sagst, das habe ich zum Glück noch erlebt? Was bis jetzt auch nicht gemacht
hast. Hey, alles, was mir jeden neuen Tag schenkt. Ich meine, ich bin Reisen, Leute, mal eine Wohnung in Zürich kaufen.
Ja, why not?
Würde gerne.
Ich liebe aber noch liebe Corporate Zürich. Events.
Ja, ich habe gemerkt. Ich habe gemeint, es sei billiger. Aber nein, ja, hey. Einfach jeden Tag ein bisschen schauen und immer treu bleiben zu wer ich bin und meine Leute. Und es ist einfach
und
die Sache, weißt du?
Spaghetti mit Ketchup und Käse essen.
Dann muss ich sie jetzt selber kochen.
Ja, sicher.
Also, Hast du das Gefühl, das kann ich auch?
Also du kannst mega gerne zu mir heimkommen, ich koche sie für dich.
Also ich würde das lieber machen, ja.
Dann siehst du mal eine schöne Wohnung in Zürich. Nein,
sicher. Hast du?
Alles gemerkt, ja sicher.
Ich freue mich dann.
Lass mich schnell auf meine Bucketlist schauen, weil ich habe so viel aufgeschrieben, was ich mit dir besprechen will. Wir sind so im Floating.
muss meinen Massage schreiben, dass ich verspätet bin.
Frauen-Lausbub habe ich aufgeschrieben.
Mein Schweizerisch ist nicht Harley so gut.
Harley-Reise, Remember How We Met, Eishockey, Musik, Sprache, ja. Aufgewachsen, ja. Soleroy, Projekte, ja. Knie, Keep Cool, Sing, ja. Oh, Sing Mein Song, ist natürlich auch geil gewesen.
Das ist auch geil gewesen.
Kann man immer noch anschauen, also da muss man nicht viel mehr dazu erzählen, oder?
Genau.
Hast du noch irgendetwas? Alkohol, Drogen, Shania Twain, Stipulation?
Du, ich bin noch auf dem Podcast, ich werde 10 Minuten Verspätung haben.
Aber wir sind eigentlich fertig.
Wir sind bald durch.
Aber ich zahle die extra 10 Minuten Massage.
Ah, gut, gut. Ich komme gerade.
Mega, mega, mega schöner Tag mit dir. Danke vielmals.
Den hätten wir den ganzen Tag so machen, gell?
Und mit dir auch jammen. Wir haben es ja 2-3 Mal gemacht. Ja. Auf der Harley-Reise hätten wir es noch ein bisschen mehr machen. Das wäre cool gewesen.
Ja, wir sind gefahren gewesen. Was hast du wollen machen?
Ja, aber es ist, ja, du bist dort mit anderen Sachen beschäftigt gewesen. Anyway, auf jeden Fall, es ist immer ein riesen Freude, wenn wir uns nicht mega oft sehen.
Ich freue mich aufs Essen.
Danke dir für alles.
Machst du so Intermittent Fasting und so Sachen?
Ich probiere es jetzt.
Das ist geil im Fall.
Bist du jetzt dran?
Ja, also nicht so
16 Stunden nicht aber essen.
Ja, 16 Stunden. Ich finde, du fühlst dich dann irgendwie schon besser.
Ja, ich bin jetzt mehr auf dem Cold Plunge, Smoothie, Sauna, Jogging-Trip. Ja,
2026 halt.
Bro.
Können wir gerne den Matcha trinken?
Let's do it. Danke für alles und alles
danke
alles
dir. Gute für dich. Danke dir, wirklich. Merci vielmals für all die Jahre und es macht immer Spaß.
Love you, mate.
Love you too, Brody.
Spaghetti mit Ketchup und Käse. Mit Pax, wo Vorsorge zuhause ist, seit 150 Jahren.